Jetzt starte ich die Audioaufnahme. Okay, und da sehe ich noch eine Frage.
Ich weiß nicht, wie wichtig das jetzt noch wird, aber aus der letzten muss ich auch die Vielfachheit.
Die Vielfachheit war tatsächlich eher so ein Bonus. Das kommt in der Prüfung nur dann vor, wenn Sie selbst das Thema aufbringen, weil Sie zum Beispiel sagen, ich möchte gern mit dem Spezialthema GGT anfangen und erklären, wie man in verschiedenen Ringen GGT ausrechnen kann oder wie man sehen kann, ob die wohl definiert sind und solche Sachen. Da käme das dann vor. Ansonsten war das ja eher so ein Special. Wir können aber gerne drüber reden, wenn wir Zeit haben und noch mehr Leute das interessant finden. Kannst du mal in Klammern nicht drunter setzen, weil es noch so eine Zeit hat. Denn ich persönlich finde die Vielfachheit ganz toll. Aber normalerweise bespreche ich die erste der Zahlentheorie aus Vorlesungen aus Politik und hier war es eher so ein Bonus, weil ich es nicht fand. Und weil ich gut fand, dass sie da drei verschiedene Arten haben, mit den verschiedenen Arten von Regeln über GGTs zu sprechen. Aber wenn mich die einzige Lust nicht darüber freut, das ist ja nicht das erste Mal. Na gut. Dann habe ich ein paar Bemerkungen und Fragen und dann einen Vorschlag. Es gibt einen grünen Zettel mit Sachen, die ich ankündigen oder fragen möchte. Und mir ist wichtig, das zu machen, wenn noch möglichst viele da sind. Und deswegen wäre toll, wenn Sie irgendwie merken, ja, ich will los, da fährt bald meine Bahn, bla bla bla, oder mir ist kalt oder so, dass Sie dann Bescheid sagen, so, ich will bald los, damit ich dann einmal die Ansagen mache, wenn noch möglichst viele da sind. Das war das Erste. Und das Zweite ist, dass ich vorschlagen möchte, dass wir da jetzt gleich Prioritäten einbauen, weil ja manche Themen aus der Algebra 2 sind und weil nicht alle, die hier sitzen, die Algebra 2 hören. Gibt es da Einwände?
Ja? Ich würde fragen, ob wir die angenehmen Prüfungen direkt am Anfang machen können, weil ich muss halt relativ zeitnah auch schon wieder los, also so ungefähr eine Stunde schon.
Ja.
Und dann ist halt, wenn wir gerade bei einem Thema sind.
Ach so, ja, das sehe ich. Geben Sie mir 10 Minuten vorher ein Signal. Es gibt Gründe, warum ich nicht alle Ankündigungen jetzt am Anfang mache.
Okay.
Prioritäten.
Manches geht auch schnell. Das kann ich wahrscheinlich so abräumen, ohne dass wir ganz groß was hinschreiben müssen. Aber mein Gefühl wäre jetzt mal, dass sowas wie Fakte der Ringe für mehr Leute interessant ist als Zentralsatzraum. So. Sehe ich das richtig? Okay. Dann machen wir jetzt mal kurz. Dann fange ich mit dem Thema aus der Algebra 1 an und die sollte in der Zeit Priorität. Quotientenkammer. Wer braucht das ganze Ring? Bisschen mehr A, doch. Die macht gehen hier nur. Biene. Faktoriale Ringe? Nicht so viele. Ups. Nicht. So viele. Aus Step by Step was ein Polynome einsetzen? Ja, das ist ein Einzelwunsch, den ich aber trotzdem sehr gerne erfülle. Faktorinnensprache dazu. Das sind wieder mehr A. Ja, okay. Und Vielfachheit noch als extra Wunsch. Gut. Dann haben wir also dann zwei extra Wünsche. Da mache ich mal so Sternchen dran. Aber Faktorringe und Quotientenkörper schienen viele Leute zu interessieren. Dann fangen wir dann an. Und dann machen wir die Algebra 2 Themen danach. Sehe ich Einwände? Sehe keine Einwände.
Oh, ich habe keine Ahnung, was die Kamera macht. Moment. Ich gehe mal an die Tafel. Und dann lasse ich das jetzt einfach da und laufe gegebenenfalls aus dem Bild raus, wenn ich zum Beispiel Tee trinke.
Fangen wir kurz mit dem Körper an. Dann stellen Sie doch mal konkretere Fragen, damit ich mir vorstellen kann, wo es hängt. Geht es darum, was die sollen? Warum wir die vielleicht brauchen? Geht es nochmal um die Definition? Wollen wir nochmal nachvollziehen, wie das konkret gebastelt wurde? Oder geht es dann darum, wie das später beim Polynomring eine Rolle gespielt hat? Es gibt ja tausend Fragen, die man da stellen könnte. Und ich weiß nicht, welche Sie sich stellen. Helfen Sie mir mal.
Ja. Also ziemlich alles.
Ach so.
Am besten so angefangen mit einer Definition nochmal. Dann ist es bei mir komplett vorbeigegangen.
Mhm. Das heißt, wir stellen uns jetzt die Frage, wenn ich einen Ring habe und einen Körper, wie erkenne ich dann, ob der Körper ein Prozentkörper für diesen Ring ist? So ungefähr? Ja, und was haben Sie?
Naja, als in den letzten ein, zwei Lemmas ist ja nicht explizit da gewesen, sondern wir haben den einfach so mitverwendet. Das heißt, wir denken den immer so ein bisschen direkt mit, wenn wir den Ring haben.
Jedenfalls dann, wenn sich abzeichnet, dass es hilfreich sein könnte. Geht ja auch nicht immer, nicht alle Ringe haben Prozent im Körper. Aber dann, wenn wir wissen, dass einer existiert, dann kann es sich bei gewissen Fragestellungen lohnen, da mal hinzugucken. Und wir haben halt gesehen, dass beim Thema Polynome, Polynomringe und speziell bei Polynomringen, in denen man definieren kann, was primitive Polynome sind, dass es sich da manchmal gelohnt hat, den Quotientenkörper oder einen Quotientenkörper irgendwie mitzudenken und gegebenenfalls von dem einen Polynomring in den anderen zu wechseln und dann verschiedene Argumente kombinieren zu können. Das ist das Leitmotiv, was Sie in den letzten Resultaten gesehen haben. Ist das ein bisschen hilfreich? Gut, das freut mich. Dann kehren wir jetzt mal an den Anfang zurück. Und ich schaue mal, ob ich. Ich guck mal, ob ich was Hilfreiches sagen kann. Fangen wir doch mal ganz naiv an. Jemand gibt uns einen Ring R und einen Körper K. Und fragt dann einfach so, wie kann ich rausfinden, ob K ein Quotientenkörper für R ist? Das könnte ja so eine ganz naive Frage sein. Und jetzt könnte man von der Theorie her denken, nach dem Motto, naja, wir haben ja einen Satz, der sagt, dass es unter gewissen Voraussetzungen einen Quotientenkörper gibt. Also gucke ich vielleicht erstmal nach, ob der Ring die Voraussetzungen dafür erfüllt. Oder wir gucken ganz konkret, ob der Körper K das erfüllt, was in Satz 4.6 steht, was ein Quotientenkörper können soll. Ich schlage das zweite vor. Schauen wir also in den Satz. In Satz 4.6, Teil A, steht, was die Eigenschaften sind, die einen Quotientenkörper auszeichnen. B und C setzen das dann fort nach dem Motto, man kann dann auch was mit Abbildung machen und das ist in gewisser Weise eindeutig, bla bla bla. Aber Teil A ist eigentlich der, der hier am wichtigsten ist. Also gucken wir doch mal. Was muss denn möglich sein? Was müssen wir machen können? Was muss existieren, damit K ein Quotientenkörper für R ist? Es sind ja so mehrere Sachen, die da erfüllt sein müssen. Kriegt jemand das zusammengepuzzelt oder kann nachgucken und das in eigenen Worten formulieren? Ja?
Wir brauchen einen Monomorphismus, also einen injektiven Monomorphismus.
Von wo nach wo?
Von R nach K.
Okay. Das heißt, wenn es einen, ich schreibe es mal auf, damit wir das konkreter vor Augen haben. Wenn es einen injektiven Ringhomomorphismus, nennen wir ihn Alpha, gibt von R nach K mit folgenden Eigenschaften. Ein paar Eigenschaften stehen da schon, es soll ein Ringhomomorphismus sein. Das heißt, wir wollen, dass die beiden Verknüpfungen in R und K, die wir einfach Plus und Mal nennen, dass die sich mit diesem Alpha vertragen, auf die übliche Art und Weise, wie wir das halt kennen bei Ringhomomorphismen, dann soll es auch noch injektiv sein. Und ich erkläre gleich die Bedeutung von dem Ganzen noch. Aber jetzt gibt es noch weitere Eigenschaften, die nämlich dafür sorgen, dass der Körper K sozusagen nicht zu groß ist. Denn wenn wir einfach nur so einen Ringhomomorphismus verlangen, der injektiv ist, und wenn wir sonst nichts verlangen, dann gibt es gegebenenfalls sehr viele Körper, die als Quotientenkörper in Frage kommen. Dann wäre zum Beispiel auch R, der Körper der reellen Zahlen, ein Quotientenkörper für Z. Und C auch. Das heißt, wir könnten einfach noch wesentlich größere Körper hernehmen, die würden das alle erfüllen. Aber der Witz bei Q ist, dass eben noch eine zusätzliche Eigenschaft gilt. Und welche ist das? Was stand da noch? Was stand da noch? Ja?
Zwei Ringelemente gibt.
Ich höre erstmal zu.
Welchen man Also nee, für jedes Element des Körpers.
Aha. Das ist besser.
Passende Ringelemente.
Also für alle, ich sag mal K, aus K, existieren passende Ringelemente. Ich finde schön, wie Sie das ausdrücken. Die haben nämlich was mit diesem K zu tun.
Genau.
Ich schreibe das mal so, existieren passende Ringelemente. Wie sollen die heißen?
R1 und R2.
Okay. So, das?
Sich K mit diesen beiden Ringelementen unter diesem Homomorphismus darstellen lässt.
Genau. Ich kann nämlich H schreiben als das Bild von R1 unter Alpha mal das Bild von R2 unter Alpha hoch minus 1, wobei wir jetzt noch ganz viel mitdenken und auch ein bisschen was mit hinschreiben müssen. Erstens, dieses hoch minus 1 bedeutet ja, dass wir das Inverse bezüglich der Multiplikation bilden und das ist im Ring R möglicherweise gar nicht definiert. Das heißt, das muss im Körper K passieren. Damit es das auf jeden Fall gibt, muss dieses R2 hoch Alpha ungleich 0 sein. Also muss R2 ungleich 0 sein. Das ist wichtig, dass wir das dazu sagen. Und jetzt, wo das da einmal so steht, tschüss. Jetzt, wo das da einmal so steht, möchte ich im weitesten Sinne philosophische Bemerkungen dazu machen, damit ein bisschen deutlicher wird, woher das alles kommt. Und dann können Sie mir vielleicht hinterher sagen, ob das hilfreich war. Ich fange einfach mal an. Dass diese Abbildung Alpha ein Ringhomomorphismus ist, bedeutet einfach, dass die Verknüpfungen, die wir in R sehen und die Verknüpfungen, die wir in K sehen, sich miteinander vertragen. Dass die Abbildung injektiv ist, bedeutet, dass wir sozusagen eine Kopie des Rings R in K sehen, nämlich das Bild von R unter Alpha. Denn wenn wir uns nochmal überlegen, was Injektivität bedeutet, das heißt ja, dass verschiedene Elemente aus R auch verschiedene Bilder haben. Das heißt, wir sehen wirklich von jedem Element in R so eine Art Kopie im Körper K. In anderen Worten, sehen wir im Körper K einen Teilring, der genauso aussieht wie der Ring R. Das heißt, die Elemente sind, das sind genauso viele und die verhalten sich zueinander auch, genauso wie sie es in R tun. Und es ist mit der Verknüpfung kompatibel. Das ist das, was das Alpha erstmal kann. Und wenn wir jetzt an Z und Q, Z und R und Z und C denken, da könnte man das machen, denn so wie wir diese Zahlen auffassen, liegen die ganzen Zahlen da ja überall drin. Das heißt, man nimmt einfach die identische Abbildung auf Z und dann hat man eine Kopie der ganzen Zahlen, nämlich die ganzen Zahlen selber, in all diesen Körpern drin liegen und das ist mit den Verknüpfungen kompatibel. Und das ist das, was das Alpha erstmal macht, wenn wir nur bis dahin lesen. Jetzt gehen wir aber weiter. Achso, und wenn Sie die Kopie noch ausdrücklicher sehen wollen, dann können Sie sich ja in Q vorstellen, dass Sie wirklich immer Brüche hinschreiben, aber der Nenner ist immer 1. Das ist eine Kopie der ganzen Zahlen. Wenn Sie das machen, sehen Sie das? In den reellen Zahlen fällt mir gerade nichts Gutes ein. In den komplexen Zahlen könnten Sie künstlich die ganzen Zahlen immer schreiben als ganze Zahl plus 0. Dann kriegen Sie auch eine Kopie der ganzen Zahlen, die halt ein bisschen umständlich aussieht, aber ansonsten ne, sind es einfach die ganzen Zahlen, die Sie kennen. Das heißt, Sie können dann solche Kopien herstellen. Das ist das Erste, das ist der erste Teil dessen, was ich hier angeschrieben habe. Und jetzt wird es eigentlich erst interessant, denn diese Eigenschaft, die hier steht, nämlich dass man für die Körperelemente sowas findet und die so darstellen kann, das garantiert uns, dass der Körper nicht einfach nur riesig groß ist. In den komplexen Zahlen geht das nicht. Sie können nicht jede komplexe Zahl so schreiben, mithilfe von ganzen Zahlen. Einmal das Inverse einer anderen oder dergleichen. Geht nicht in den komplexen Zahlen. Oder Sie können es ja mal versuchen mit I. Es wird wahrscheinlich nicht klappen. Auch in den reellen Zahlen klappt es nicht. Sie können das mit Wurzel 2 mal versuchen, es wird nicht klappen. Und wir können sogar beweisen, warum das nicht geht. Aber in Q funktioniert es. Und die Philosophie dahinter ist, dass der Körper Q eben nur gerade so viel größer ist als Z, dass es ein Körper wird. Oder in anderen Worten, Sie ergänzen den Ring Z um gerade so viele Elemente, wie man braucht, damit man für die Multiplikation für alles außer Nullen Inverses hat und man eben die ganzen körperreichen Ringe hat. So ist das zu verstehen. Das heißt, wenn Sie jetzt, und ich weiß nicht, ob das Leuten hilft, die auch irgendwie an Schulstoff denken, wenn wir jetzt quasi aus so einer Zahlbereichserweiterungsphilosophie heraus darauf gucken, dann ist es so, als würden Sie von den ganzen Zahlen aus gerade nur so weit gehen, dass Sie die nächste interessante Rechenoperation machen können, ohne Einschränkung. In Z können Sie ja addieren, subtrahieren und multiplizieren, aber wenn Sie sowas mit Division machen wollen, dann kommen Sie in Z schnell an Grenzen, deswegen definieren wir auch sowas wie Einheiten und Kürzen und bla bla bla. Aber wenn Sie jetzt gerade so weit vergrößern, dass Sie dividieren können, jedenfalls durch alles, was nicht null ist, dann landen Sie bei Q. Das ist also so ein notwendiger nächster Schritt, aber der ist eben auch nicht größer als nötig. Jetzt könnten Sie philosophisch weitergehen und überlegen, was ist das nächste Problem, was Sie lösen wollen, weshalb Sie Ihre Zahlen haben wollen. Und dann können Sie überlegen, was ist das nächste Problem, was Sie lösen wollen, und weshalb Sie die komplexen Zahlen haben wollen. Und vielleicht wollen Sie sogar noch weitergehen, aber vielleicht nicht gerade jetzt. Ist ein bisschen deutlicher geworden, was das soll, diese Definition von Prozentenkörpern, also was da drin steckt in diesen Eigenschaften. Ein bisschen anscheinend. Jetzt haben wir damit gearbeitet, wir haben ja ganz konkret uns überlegt, wie man so ein Ding bastelt. Möchte jemand irgendwelche von diesen Schritten nochmal durchgehen? Also zum Beispiel konkret mit ganzen Zahlen sich nochmal überlegen, wie funktioniert diese Konstruktion und warum ist das, was da rauskommt, im Prinzip das, was wir als Q kennen. Ja? Wollen Sie das nochmal sehen? Also es würde so funktionieren, dass wir anfangen mit der Menge A. Das wäre Z Kreuz Z und 0. Das heißt, da basteln wir Paare von ganzen Zahlen, wo die erste Zahl alles sein darf und die zweite aber nicht 0 sein darf. Und dann sagen wir, dass zwei Leute aus A zueinander in Relation stehen, wenn so eine Bedingung gilt. Das heißt, wir definieren jetzt eine Äquivalenzrelation auf A, indem wir definieren, AB steht in Relation zu CD, also Tabelle heißen, AB steht in Relation zu CD, genau dann wenn. Wie war das nochmal? Wer erinnert sich, wie diese Relation ging? Ja?
Ich glaube, das war, wenn man das Äußere mit dem Inneren multipliziert.
Genau, da kommt das Gleiche raus. A mal D soll das Gleiche sein wie B mal C. A mal D soll das Gleiche sein wie B mal C. Und wir beachten, dass diese zweiten Einträge nicht null sein dürfen. Das steht hier. Ansonsten ist da aber alles erlaubt. Und jetzt können wir mal in den ganzen Zahlen konkret gucken, wie sowas aussehen kann. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel 1, 3 nehme, dann brauche ich jetzt also was, so dass was hier außen steht, mit 1 multipliziert, das gleiche gibt wie 3 multipliziert mit dem, was hier innen steht, also vorne.
Für mich ist dieses Außen-Innen einfacher als hinten vorne. Ich weiß nicht, was Ihr Gehirn da macht, aber meins macht das.
Und hier könnte ich ja zum Beispiel 2 und 6 hinschreiben. Und wenn wir jetzt daran denken, wo wir hinwollen, dann denken wir ja an den Körper Q und sehen schon, naja, das ist so, als wenn man sich hier den Bruch 1 Drittel vorstellt und hier stellt man sich den Bruch 2 Sechstel vor und die repräsentieren ja auf dem Zahlenstrahl die gleiche Zahl. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir die so behandeln, als seien die das Gleiche, auch wenn das unterschiedliche Paare sind. Ergibt das Sinn? Bis dahin. Und dann muss man doch jetzt nur noch sich überlegen, dass, wenn man jetzt solche Paare hernimmt und die verknüpft, dass dann was rauskommt, was mit dieser Äquivalenzrelation kompatibel ist, in dem Sinne, dass man quasi Klassen verknüpfen kann. Und dann hat man im Prinzip das nachgebaut, was wir aus Q kennen, mit den ganz normalen Rechenoperationen für Brüche. Das ist passiert, da in der Forschung. Ich habe also, wenn ich nicht gewusst hätte, wie es geht und wenn ich mir quasi eine Idee hätte suchen wollen, dann hätte ich einfach gucken können, wie funktionieren denn die Rechenoperationen in Q und kann ich das irgendwie so nachbauen, dass das für abstrakte Ringe funktioniert. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, dass wir bei den Rechnungen auch tatsächlich Eigenschaften des Rings gebraucht haben. Zum Beispiel haben wir die Nulltagerfreiheit gebraucht für manche der Rechenoperationen und wir haben auch gebraucht, dass es ein kommutativer Ring ist und dass es ein Einzelelement gibt, weil wir nämlich nur so Klassen finden konnten, die dann in der Menge der Klassen Elemente gebildet haben, die sich so verhalten haben, wie wir das in einem Körper für das Nullelement, das Einzelelement und so weiter brauchen. Das ist die Konstruktion, die da passiert ist.
Das heißt, wenn wir jetzt das haben, dann kommen Klassen, dann kommt Verknüpfung und dann kommt die Körperschaft. Und überall an jeder Stelle, ich habe das ja in der Vorlesung auch gemacht, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber es gab da, meine ich, meistens so einen Schmierzettel, auf dem ich dann mit ganzen Zahlen so Beispiele gemacht habe, wie das da aussieht. Das können wir auch gerne jetzt nochmal machen, wenn Sie für eine Verknüpfung das nochmal sehen wollen oder an irgendeiner anderen Stelle, dann können wir das jetzt gerne tun. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht die komplette Konstruktion aus dem Satz nochmal vollständig mit ganzen Zahlen nachrechne. Das wäre jetzt ein bisschen viel, aber... Wenn Sie einen Teil, irgendwas, irgendeine Rechnung jetzt nochmal mit ganzen Zahlen sehen wollen, einfach um zu glauben, dass das so funktioniert, können wir das natürlich machen. Ja. Das war ein denkender Stift, okay. Was würde Ihnen als Zweiten helfen? Was würde helfen, damit Sie sich besser vorstellen können oder damit Sie noch besser nachvollziehen können, dass das, was ich hier die ganzen Zahlen erklärt habe, wirklich genau zu dem führt, was Sie aus dem Rechnen mit Brüchen sehen? Was würde Ihnen da helfen? Möchten Sie eine konkrete Rechnung sehen, zum Beispiel, würde Ihnen das helfen? Na gut, wenn wir jetzt also zum Beispiel die Klasse von 1 reinnehmen, und wenn wir die Kringel Addition machen, so wie wir die in der Vorlesung definiert haben, mit der Klasse, sagen wir mal, minus 2, 1. Wie würde das aussehen? Dann können wir dann gleich mal vergleichen, wie das aussehen würde, wenn wir mit Brüchen irgendwas hinschreiben würden. Also, was sagte uns die Kringel Addition, wie das hier funktioniert mit den Klassen? Wie rechnen wir da jetzt was aus? Wer weiß das noch oder wer kann nachgucken?
Mhm. 1 mal 1 plus 3 mal minus 2, und die zweite Komponente ist 3 mal 1.
So? Gucken Sie nochmal.
Nee, 3 bei der minus 2.
Minus 3?
Ja, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Sorry.
Okay, wir können das einmal kurz so stehen lassen und ausrechnen und dann vergleichen. Hier kommt bei mir eine 4 raus vorne und hinten 3. Das wäre jetzt das Ergebnis bei der Addition, wenn ich Ihnen folge. Nach gibt es die Möglichkeit zu korrigieren.
Die
ist
richtig, oder?
Wir können uns aber den widerspiegeln. Also wir multiplizieren doch mit dem, was wir, also das erste multiplizieren wir mit dem, was bei dem anderen unten steht und umgekehrt und wir addieren. Richtig? Das heißt, ich hätte jetzt gedacht, das ist 1 mal 1 und 1 mal minus 2. Die minus 2 war richtig.
Ja.
Und in der zweiten Komponente multiplizieren wir die Sachen, die unten stehen. Das ist meiner Auffassung nach richtig. Das heißt, dann wären wir bei einer minus 1. Und wir können dann vergleichen. Dann sehen wir, ob wir richtig gerechnet haben. Denn wenn wir das jetzt in Bruchschreibweise machen, was kommt dann raus? Also ein Drittel plus die ganze Zahl minus 2, ja.
Und das 5 Drittel?
Mhm. Denke ich auch. Denn das hier, diese minus 2 über 1, das sind ja minus 6 Drittel und ein Drittel minus 6 Drittel sind minus 5 Drittel. Genau, das ist nicht dasselbe. Also müssen wir nochmal auf die Formel für die Kringeladdition gucken. Wo ist der Fehler? Ja.
Das muss 3 mal minus 2 sein.
Wo? Hier?
Ja.
Okay, sagen Sie doch mal, wie das Verfahren geht.
Ich habe es mir über die Brüche vorgestellt.
Ah, Okay, aber erklären Sie doch mal wie. Denn was da rauskommt, muss ja dasselbe sein wie die Vorschrift für Kringelplus, die wir in der Vorlesung stehen hatten.
Berüchten erweitern wir ja quasi immer mit dem Nenner des anderen.
Genau, das heißt, hier haben wir quasi eine 1x1 stehen und hier eine 3x1. Ja. Richtig? Und hier?
Minus 2 mal 3.
Minus 2 mal 3 und hier 1 mal 3, genau. Und so kommen wir darauf, dass wir hier 1 mal 1 haben, nämlich das, was hier erweitert wurde, plus 3 mal minus 2, das, was hier erweitert wurde, und hier unten die zweiten Komponenten im Produkt, die zweite Komponente, genau. Und wenn wir das dann ausrechnen, dann kommt hier auch tatsächlich die minus 5 raus, die wir erwartet haben. Jetzt nochmal die Multiplikation. Ich glaube, das schadet nicht, wenn wir das nochmal machen. Dann nehmen wir aber jetzt andere Zahlen. Minus 2 3 quer, kringelt, nehmen wir mal 1, 5 quer. So, erstmal sollen Sie wieder gucken, ob Sie sich erinnern. Wie ging das bei der Kringel-Multiplikation? Was haben wir da gemacht? Wie funktioniert das? Ja.
Vorne mal vorne, hinten mal hinten.
Vorne mal vorne, hinten mal hinten. Wir können ja mal gucken. Minus 2 mal 1 wäre vorne und hinten wäre 3 mal 5. Mehr. Und wenn wir das ausrechnen, haben wir da also minus 2 mal 15 quer. Das ist zumindest ein vernünftiges Element aus dieser Menge der Klassen. Das ist in Ordnung. Und jetzt schauen wir nach, wie das in Bruchschreibweise aussehen würde. Minus 2 Drittel hätten wir dann mal. Und bei Brüchen multiplizieren wir auch einfach Zähler und Nenner. Das heißt, dann kommt tatsächlich minus 2, 15 raus. Okay. Das heißt, so passt es zusammen. Und alles andere, was wir gemacht haben, diese ganzen Rechnungen, bei denen es darum ging, was ist die 0, was ist die 1, wie funktionieren diese ganzen Rechengesetze, da ging es häufig darum zu sehen, was für verschiedene Repräsentanten man für die gleiche Klasse hinschreiben kann. Also zum Beispiel hatten wir da noch so einen Rechenschritt, bei dem wir gesagt haben, für alle a, b aus dem Ring ohne 0 steht das Pärchen a, a in Relation zum Pärchen b, b. Das heißt, das kann man jetzt nachrechnen, da oben mit unserem mit unserer Definition, außen und innen. Außen ist A mal B, innen ist A mal B, ja klar, es ist dasselbe. Aber wenn wir jetzt wieder die Klasse angucken, dann heißt es also, die Klasse, die von A, A repräsentiert wird, ist die gleiche, wie die von B, B repräsentiert wird, oder in Bruchschreibweise. Wenn oben und unten das gleiche steht, dann ist es immer die gleiche Zahl auf dem Zahlenstreich, der repräsentiert wird, nämlich 1. Das heißt, es gibt für all diese Sachen, die wir ausgerechnet haben, immer eine Entsprechung, wenn man es sich vorstellt, mit ganzen Zahlen mit Buschen. Das hier wäre jetzt natürlich der Fall, dass A und B das ganze Zahlen sind. Ergibt es jetzt ein bisschen mehr Sinn? Und wie immer eigentlich, das ist gemein, wenn ich das sage, Ich bin Mathematikerin. Wie immer, wenn wir es verallgemeinern können, dann machen wir das. Einfach weil wir es können. Einfach weil wir Mathematikerin sind. Das heißt, wenn man sowas dann sieht, so eine Konstruktion für die ganzen Zahlen, dann finde ich total naheliegend, dass man guckt, für was für andere Ringe geht das auch und wo ist es noch sinnvoll. Und es wird eine Übungsaufgabe geben. Es ist gut, dass Sie mich jetzt danach fragen, denn es wird eine Übungsaufgabe geben. So, hat das ein bisschen geholfen? Das war jetzt das Thema Quotientenkörper. Wir können dazu gerne noch mehr machen. Sie hatten sich ja gewünscht, dass ich zu den anderen Punkten auch noch was sage. Das war jetzt, glaube ich, im Wesentlichen der erste Punkt. Woher kommt das? Was soll das? Inwiefern kennen wir das eigentlich, was da passiert? Und was macht diese Konstruktion eigentlich genau? Gibt es da jetzt noch irgendeine andere Frage? Noch was, was Sie noch mal konkret sehen wollen? Mit der 1, mit multiplikativen Inversen, keine Ahnung, irgendwas anderes noch? Sieht nicht so aus. Okay. Teilweise kann ich Ihre Gesichter auch nicht deuten. Also da brauche ich dann was Deutlicheres.
Wenn wir jetzt bei der Philosophie weitermachen, dann können Sie sich das quasi so vorstellen. Im Prinzip hätte das in der Algebra 1 Vorlesung, da wo wir über Ringe reden, so ein eigenes Kapitel sein können. Dann wäre Kapitel 4 halt nicht Polynome, sondern Quotientenkörper. Aber das wäre dann im Wesentlichen dieser eine Satz gewesen. Da hätten wir dann eigentlich nur einmal gesehen, wie macht man das, warum geht das, so, aber hätte noch nicht gesehen, warum es toll ist. In Kapitel 4, finde ich persönlich, sieht man sofort, warum es toll ist, weil man halt direkt anfängt, mit diesen Quotientenkörpern und den Polynomringen darüber zu arbeiten. Denn, ja, wie fange ich da jetzt an? Hier ist eine Ecke, aus der man da drauf gucken könnte. Wenn ich so ein Polynom habe, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, welches Beispiel könnten wir nehmen? Vielleicht x Quadrat minus ein Viertel. Oder nee, wir müssen es ja nicht normieren. Wir können ja machen 4x Quadrat minus 1. Das ist ein schönes Polynom aus Zx. Und wenn wir uns jetzt Eigenschaften dieses Polynoms anschauen wollen, dann ist ja eine Möglichkeit, dass wir zum Beispiel fragen, ist das irreduzibel in Zx, hat das Nullstellen in Z oder irgendwo anders? Und hier merken wir, warum es sich dann lohnen kann, vom Zahlbereich Z wegzugehen in einen größeren Zahlbereich, in diesem Fall Q, um sich das Polynom da anzugucken. Denn in Z hat dieses Polynom keine Nullstellen. Aber in Q halt schon. Das heißt, das Polynom verhält sich in diesen beiden Polynomringen dann auch unterschiedlich. In Zx, also wir können ja mal gucken, ob wir das da irgendwie weiter zerlegen können. Tatsächlich sehe ich noch was. Sieht jemand von Ihnen auch was? Ich sehe eine binomische Formel. Aber in dem Fall geht es halt nicht dahin, dass man Nullstellen ablesen kann. Das ist ja manchmal so, dass man Polynome so zerlegt. Und dass man da Nullstellen ablesen kann, das ist hier nicht so. Sieht niemand sonst die Zerlegung? 4 ist doch 2 Quadrat. Ja, wollten Sie das sagen? Ja, sagen Sie, was sehen Sie?
2x plus 1 mal 2x minus 1.
Genau. Aber das führt hier noch nicht dazu, dass wir Nullstellen ablesen können, denn in Z gibt es keine, aber Q hat. Und diese Zerlegung hilft uns auch, die zu sehen, wenn wir das hier nicht schon gesehen haben. Es gibt also manchmal so ganz konkrete Fragen, also sowas wie irgendwelche Zerlegungen, Irreduzibilität, Fragen nach Nullstellen, bei denen wir vielleicht den Koeffizientenbereich, über den das Polynom definiert war, verlassen wollen. Da wollen wir dann vielleicht woanders hin. Und das wird ein Leitmotiv sein in der Prüfung. Dass wir Polynome angucken, die aus irgendeinem Polynomring kommen, und dann gehen wir aber von dem Polynomring weg in einen anderen und schauen, ob die Eigenschaften des Polynoms sich verändern. Einfach weil es interessant ist. Genauso wie ich das interessant finde, wenn wir uns eine Zahl hernehmen, sowas wie 5, und die halt nicht nur als ganze Zahl betrachten, sondern auch als Element in anderen bringen und uns dann fragen, was für Eigenschaften der 5 bleiben erhalten und was verändert sich. So, sowas ist interessant. Und als wir mit viel über Polynome gesprochen haben, da ist, hoffe ich, in solchen Resultaten wie Lemma 4.8, 4.9 deutlich geworden, was für Argumente möglich sind, wenn wir von einem Polynomring Rx aus übergehen zu einem Polynomring über einen Körper. Und der Klassiker war jetzt immer, dass wenn er einen Quotientenkörper hatte, dass wir uns dann einen hergenommen haben. Denn der Übergang in einen Körper für die Koeffizienten hat viele Vorteile. Zum Beispiel im Polynomring über Körper euklidisch. Das heißt, da hat man sofort, zack, ganz viel Zeug, was man machen kann. Man weiß, dass die ideale Hauptideale sind. Man weiß, dass die faktoriell sind. Man kann da ganz viel tun, was man über den kleineren Polynomring mit den Koeffizienten aus dem Ring nicht weiß oder zumindest nicht so einfach begründen kann. Allein das, finde ich, lohnt sich schon. Das ist schon ein Vorteil, den es haben kann, wenn man mit einem Ring angefangen hat, für den es einen Quotientenkörper hat.
Was sind denn alle Eigenschaften von Polynomen? Also mir würde jetzt Null stellen, primitiv normiert und
irreduzibel einfallen. Genau. Und das ist auch schon so, dass. Also, und für viel mehr hat man ja auch gar keine Zeit. Ja, genau. Aber ich finde, dass das schon ein Grund sein kann, warum es sich lohnt, sich das anzuschauen. Das heißt, wenn wir R haben, dann R ist der Prioritätsbereich und nicht der Nullring, dann finde ich, dass es sich eigentlich immer lohnt, mitzudenken, es existiert ein Prozess im Körper A zu R. Und das heißt, wir können vom Polynomring Rx übergehen zum Polynomring Kx. Wir können k so wählen, dass r da drin liegt, das heißt, dann liegt rx in kx drin. Und dann kann man da hin und her gehen. Und man kann hier im Ring r mit so Sachen wie Primelemente, irreduzible Elemente, Primitivität, Teilbarkeit, GGTs, bla bla bla, also ein Ringzeug argumentieren. Und wenn man hier ist, dann kann man in k mit Körperzeug argumentieren. Und man kann benutzen, dass dieser Ring euklidisch ist. So dass man also irgendwie in zwei Welten lebt, die beide ihre Vor- und Nachteile haben und die über die Dozentenkörpereigenschaft verbunden sind. So ist das in meinem Kopf. Also hier, Ringtheorie mit den ganzen Wörtern, die ich gerade gesagt habe. Und hier ein Körper, also die Körpereigenschaften, aber eben vor allem tolle Eigenschaften für den Polynomring. Und dann kann man ja manchmal, wie Sie gesehen haben, in der Vorlesung Informationen hin und her schieben. Das ist so eine Philosophie. Man kann viel mehr machen, man kann diesen ganzen Bereich Zahlbereichserweiterung auch noch ganz anders motivieren und begründen und kann da viel mehr machen. Aber hier habe ich das nur so ein bisschen berührt, weil ich Ihnen das zumindest für das Thema Polynome gerne zeigen wollte. Und einer der Gründe war, dass das Thema Irreduzibilität so wichtig ist und dass ich Methoden zeigen wollte, wie man mit Hilfe eines Prozentenkörpers Kriterien entwickeln kann, Argumente entwickeln. Zum Beispiel, das gehe ich Ihnen einfach mal als Denkanstoß mit, wenn ich eine natürliche Zahl n habe, egal welche, dann kann ich mir systematisch Polynome der Art x hoch n plus oder minus, ist egal, eine Primzahl, zum Beispiel 2 oder 5 oder 73 oder so, angucken. Und ich kann jetzt über Polynome dieser Bauart was aussagen. Ganz allgemein, ich muss mir die nicht einzeln angucken. Und es ist vor allem völlig egal, was das N ist. Es kann 10.000 sein. Überlegen Sie wie. Was sind Sie mal? Überlegen Sie, wo findet es statt? Welche Polynomringe bieten sich an und was für Argumente haben Sie zur Verfügung? So was geht plötzlich. Und das ging vor ein paar Wochen, Entschuldigung, das ging Anfang Dezember letzten Jahres mit dem Wissen, was wir da hatten, halt noch nicht. Oder nicht so gut. Das vielleicht noch so zur Motivation. Nehmen Sie das mit und wenn Sie Lust haben, dann fragen Sie mich später oder so. Okay, das war jetzt sehr viel zu Prozentenkörpern, aber ich habe auch das Gefühl, wenn man da, also wenn man gar nicht versteht, was das soll oder warum das gut ist, dann, also ich weiß dann gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. War das ein bisschen hilfreich? Sind jetzt neue Fragen aufgekommen? Welche, die Sie jetzt stellen wollen. Vielleicht sollte ich so fragen. Ansonsten können Sie mich ja auch am Ende nochmal dazu einsammeln. Ja.
Darf man im Quotientenkörper die Wurzeln ziehen?
Gute Frage. Darf man? Was bedeutet denn darf man?
Ja, wir dürfen ja zum Beispiel in Ringen nicht dividieren. Und
wir dürfen, es ist nur nicht sinnvoll. Also es ist nicht definiert, was es ist. Ne? Das ist ja kein Verbot, wir kommen nicht ins Gefängnis. Aber es ist nicht definiert, was es ist. Bei der Wurzel würde ich Sie also auch fragen, wie definieren Sie das denn, Wurzel ziehen? Was bedeutet das? Also wir können ja mal zu Q gehen und wir nehmen also eine Zahl, sowas wie eine Decke. Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne die Wurzel ziehen?
Ja, dass das Quadrat einer anderen Zahl diese Zahl ergibt.
Und verlangen Sie, dass die Zahl, deren Quadrat ein Drittel ist, im gleichen Körper ist? Also würden Sie erwarten, dass bei dieser Rechenoperation man im Körper bleibt? Ist das, was Sie meinen, darf ich das? Oder was genau? Worauf bezieht sich Ihr darf ich das?
Ja, also eigentlich bezieht sich das darauf, dass wir ja, wenn wir mit den gaussischen Zahlen rechnen, nicht dividieren dürfen, weil wir dann im Prinzip in den komplexen Zahlen wären.
Wir dürfen aber den verlassenen Ring.
Genau.
Ich bitte darum, da bei der Sprache genau zu sein. Wir dürfen das alles machen. Es ist halt nur manchmal nicht sinnvoll, im Sinne von nicht definiert. Und manchmal ist es definiert, aber wir verlassen den Zahlbereich, in dem wir gerade sind. Das ist was anderes, okay, als es nicht zu dürfen oder zu haben.
Achso, okay. Also können wir das im Prinzip immer machen, nur müssen wir darauf achten, ob wir den Zahlbereich verlassen.
Genau. Das heißt, wenn Sie innerhalb von irgendeiner Argumentation sind, wo wichtig ist, dass Sie in dem Zahlbereich bleiben, in dem Sie gerade sind, ja, dann ist vielleicht dieses Ich darf das nicht eine geeignete Sprechweise. Ich finde es immer noch komisch. Denn ja, Sie dürfen es ja immer noch, aber Ihre Argumentation funktioniert eventuell nicht mehr, ja, weil Sie den Bereich verlassen, in dem Sie vorher waren. Und so ist es zum Beispiel hier. Ja, klar, darf ich die Wurzel ziehen. Ich muss definieren, was es ist. Und das haben Sie ja gerade gemacht. Sie haben gesagt, ich suche eine Zahl, deren Quadrat ein Drittel ist. Erstes Problem, diese Zahl ist nicht eindeutig bestimmt. Das heißt, wenn man das so sagt, muss man es gleich noch spezifizieren. Zweites Problem, Sie verlassen den Zahlbereich Q, in dem Sie vorher waren. Aber wenn Ihnen das egal ist, ja klar, dürfen Sie dann. Deswegen habe ich so nachgefragt, was meinen Sie?
Ja, genau, also wir verlassen den Zahlbereich.
Genau, und in manchen Körpern ist es so, dass wenn Sie versuchen, die Wurzel zu ziehen und Sie dann genau definiert haben, was Sie damit meinen, dass Sie dann den Zahlbereich verlassen oder nicht, das vielleicht verlassen. Und es gibt aber Körper, in denen das nicht so ist. Es gibt Körper, die darunter abgeschlossen sind. Okay. Das gehörte zu den vielen Sachen, die ich meinte, als ich gesagt habe, man kann Zahlbereichserweiterungen auch noch aus anderen Blickwinkeln betrachten. Das ist so einfach. Okay. Genau, da geht es streng genommen um die Lösbarkeit von Gleichungen. Und ich habe auch noch eine Hand gesehen. Irgendwo in der Mitte, waren Sie das? Hatten Sie auch eine Hand gefunden?
Ja, aber es bezieht sich jetzt nicht auf Quotientenkörper.
Sondern?
Sondern auf diese ganz leichte Spezifizierung, dass R nicht der Nullring sein darf.
Ja.
Hinter dem Kommentar, R ist ein Integritätsbereich. Und zwar, was ist denn der Nullring dann insgesamt?
Der Nullring
ist ein Integritätsbereich, ist aber euklidisch ist er zum Beispiel nicht, oder?
Bei der Definition von euklidisch sein redet man irgendwann über Zahlen, die nicht Null sind. Da gibt es keine. Das heißt, der wäre sozusagen trivialerweise euklidisch, aber es ist langweilig. Die euklidische Normfunktion startet in dem Ring ohne Null. Das wäre die leere Menge und auf der leeren Menge ist keine Abbildung definiert. Also kann ich keine euklidische Normfunktion definieren. Das heißt, ich würde sagen, der Nullring ist nicht euklidisch. Denn er ist zwar ein Integritätsbereich, aber ich kann nach unserer Definition von einer euklidischen Normfunktion da keine definieren. Und deswegen ist es kein euklidischer Ring. Aber das ist total spitz, finde ich. Hauptidealringe. Da überlege ich gerade, der Nullring ist ein Hauptidealring, aber auch wieder langweilig. Und der Nullring ist auch faktoriell, aber auch wieder langweilig. Denn die Aussage, die ich mache in FR 2 und 3, mache ich über die leere Menge. Hier können wir mal kurz gucken, an welcher Stelle brauche ich denn bei der Konstruktion von Quotientenkörpern, dass im Ring noch was anderes lebt als Null? Ja?
Bei diesem R2 haben wir gefunden, dass es nicht Null ist.
Genau. Hier, wenn ich anfange zu konstruieren, brauche ich in der zweiten Komponente irgendwas. Diese Paare kann ich nicht definieren, wenn der Ring nur aus der Null besteht. Und ich kann sogar ganz oben gucken. Das funktioniert nicht, wenn ich nur die Null zur Verfügung habe. Und an ganz vielen Stellen während der Konstruktion haben wir ja auch gemerkt, also zum Beispiel, selbst wenn ich da ein Stück losbasteln könnte, spätestens wenn ich in dem Körper, den ich bastle, eine 1 basteln will, geht das nicht. Also all diese ganzen Sachen gehen nicht schief. Funktioniert nicht. Ja, komische Ringe und was sie können und nicht können, das könnte auch eine ganz andere Vorlesung sein. Dann dürfen wir das Thema vielleicht verlassen, oder? Da haben wir jetzt sehr ausführlich drüber gesprochen, aber ich konnte auch ganz schlecht einschätzen, was sie da für Fragen haben. Ja?
Ist für die Prüfung reicht da der Quotientenkörper Q?
Na, man sollte wissen, was es ist. Mhm. Und man sollte bei diesen Resultaten, die wir dann in der Vorlesung so hatten, dann auch irgendwie ein Wort dazu sagen können, auf Nachfrage, was da das Besondere ist. Und da geht es dann eher um die Definition, also was der kann, und nicht so sehr darum, dass Q einer für Z ist.
Okay, aber Sie fragen uns nicht, was für andere noch geben könnten.
Warten wir mal die Jungsserien ab, würde ich sagen. Aber das Standardbeispiel ist natürlich Q als Quotientenkörper für Z und auch diese Polynomringe dazu werden das Standardbeispiel sein. Trotzdem wäre es gut, wenn man auf Nachfrage da ein, zwei Sachen sagen könnte, dazu, was es abstrakt ist. oder eben auch, falls wir noch andere kennenlernen, was es da noch gibt. Aber das war so ein kleiner Teil der Vorlesung, dass ich mir da jetzt nicht zu viele Sorgen machen würde, dass ich es in einer halben Stunde darüber ausbreite. Das wird nicht passieren. Für die Schule finde ich es aber wichtig. Für alle, die da hin wollen später. Okay. Das andere Thema, wo viele waren, das kann ich, glaube ich, schnell abhaken, nämlich der Sprache oder Faktoring. Wir spielen das Spiel, wie sprechen Sie das aus? Und wir sind ja unter uns, das heißt, Sie dürfen es komisch aussprechen, das passiert überhaupt nichts. Sie dürfen alles, es ist nicht verboten. Ich werde vielleicht lachen, aber Sie dürfen ja bei mich auch lachen. Und mir hängt das jetzt gerade noch so ein bisschen nach. Wer kann mir erklären, also was denken Sie, warum ich sprachlich so empfindlich reagiere auf diese "Wir dürfen irgendwas nicht" Äußerung? Ich möchte nur noch mal kurz das ein bisschen einordnen, denn das höre ich öfter mal. Das ist kein Einzelfall, sondern ich höre es öfter mal. Was glauben Sie, warum ich an der Stelle mit der Sprache so dringend bin? Vielleicht finden Sie es ja auch blöd und sinnlos. Kann sein. Dürfen Sie. Ja.
Damit alle genau wissen, was gemeint ist, also mit dem, ob man das darf, weil da ist zum Beispiel nicht klar, ob man das nicht darf, weil es nicht definiert ist oder eben wegen dem Zeilenbereich verlassen, also quasi um für alle die gleichen Voraussetzungen zu schaffen.
Mhm. Und Sie haben jetzt auch noch angesprochen, dass es dabei um Genauigkeit geht?
Ja, um exakt.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja genau, okay, vielen Dank. Ich habe noch mehr Hände gesehen. Möchte jemand das nochmal so ähnlich sagen oder noch was anderes? Mich interessiert tatsächlich, ob das bei Ihnen landet oder ob Sie sich die ganze Zeit denken, was will die Frau da eigentlich? Wo ist das Problem? Und das dürfen Sie natürlich. Das dürfen Sie denken.
Bei Ihnen ist es sicherlich wichtig, dass wir darauf achten, damit wir es in der Prüfung dann auch richtig verwenden und sagen.
Ja, und wo Sie gleich
sagen. Auch den Unterschied kennen, also damit wir wissen, wenn wir sagen, wir dürfen nicht, warum wir sagen, wir dürfen nicht.
Genau, und was Sie damit genau meinen? Ja, das ist ein total guter Punkt. Sie haben sich abgemeldet.
Naja, eigentlich genau das Gleiche, dass Sprache ja irgendwie auch eine Vorstellung in uns weckt, sage ich jetzt mal. Und wenn wir irgendwie die ganze Zeit irgendwas falsch sagen, dann haben wir halt auch eine völlig falsche Vorstellung. Also mit dem, das dürfen wir nicht. Also wir dürfen es ja, aber halt.
Genau, genau. Und es gibt einen Ort, wo ich mir wünsche, dass Sie da genau sind in Ihrer Sprache, falls Sie da später arbeiten. Ja. Ne, in der Schule. Also für alle, die Lehrer oder Lehrerinnen werden, wünsche ich mir, dass sie da mit der Sprache sehr genau umgehen und dass sie sowas wie "wir dürfen irgendwas nicht". Also ich hoffe, vielleicht bringen ihnen andere Leute was anderes bei. Ich bin keine Jackpotin, aber ich würde ganz schlimm finden, wenn ich einfach von meiner Lehrerin hören würde, ich darf das nicht, und sie mir aber nicht erklären könnte, was sie damit meint und warum. Und ich war so eine Schülerin, die ihre Lehrerinnen sowas dann auch genervt hat. Das waren sie wahrscheinlich nicht. Es ist also gut, wenn sie darüber vorher nachdenken und dann vorbereitet sind. Darauf. Das ist der Grund, warum ich das mache. Also nicht nur, weil ich Jugendlichen Gehirn kriege, sondern auch, weil ich mir vorstelle, in welchen Situationen Sie später diese Art von Genauigkeit vielleicht brauchen. Wo das ganz wichtig wäre, denn sonst erzeugen wir total komische Vorstellungen bei den Schülerinnen und Schülern. Sie haben sich auch gemeldet können. Was wollte ich sagen?
Also ich behaupte, ich habe es schon so gelernt, man darf nicht durch Null teilen zum Beispiel. Also, ja klar, hat das halt eine mathematische Begründung und man könnte das mal probieren, dann wäre ich halt irgendwie früher oder später ein Problem kriegen mit irgendeiner Definition oder es halt irgendwas, das halt doch nicht mehr geht, dass ich in den Widerspruch reinlaufe. Aber als Schüler war es halt erstmal die Erklärung eines Sachs.
Was denken Sie denn, was eine gute, eine angemessene Sprachregelung wäre, die das ein bisschen nuancierter aufpasst, anstatt, ja, man darf es halt nicht. Stellen Sie das vor, ich würde es toll finden, wenn
Sie... Das führt zu Problemen.
So könnte man es formulieren, ja, vielleicht haben wir noch andere Vorschläge.
Es führt zu Widersprüchen, nee.
Es führt zu Widersprüchen?
Dass es nicht sinnvoll ist.
Okay, dann sagt vielleicht die kleine Rebecca, macht nichts, Widersprüche.
Erstmal, ja, dass wir die Division natürlich definiert haben.
Das ist eine sehr exakte Sprachregelung, ne? Also nicht, wir dürfen es nicht, sondern es ist nicht definiert. Finde ich sehr gut, was wollen Sie sagen?
Auch nicht definiert.
Auch das, ne? Das, Es klingt völlig anders. Das andere erweckt so die Assoziation, ja, erstens Basta, also ohne Erklärung, und zweitens, ich komme ins Gefängnis. Und außerdem ist das andere nuancierter im Sinne von, es ist nicht definiert, wir wissen nicht, was es bedeuten würde. Oder wir haben nicht gesprochen, was das bedeuten würde, deswegen ist es nicht sinnvoll. Ja, ja.
Wahrscheinlich könnte man auch direkt ein Beispiel quasi machen und die Schüler dann fragen, na, was würdest du jetzt hier dann machen und danach aufzeigen, was zu welchen Problemen das führen kann oder zu welchen Widersprüchen?
Genau, deswegen fand ich hier einfach mit den Widersprüchen so schön. Denn je nachdem, wie die Leute so drauf sind und wenn sie 10 Minuten Zeit haben oder auch mehr und wenn sie sich das selber vorher überlegt haben und dazu möchte ich sie ja anregen, darüber vorher nachzudenken, bevor sie vor der Klasse stehen, dann können Sie ja vielleicht mit 2, 3 einfachen Beispielen illustrieren, wo die Probleme herkommen könnten. Und sofort ergibt es Sinn und es ist nicht mehr einfach nur verrot. So, das würde ich cool finden, wenn Sie da hinkommen. Und Verzeihung, weil es ja keine Abzweigung muss sein. Und jetzt, wie sprechen Sie das aus? Fangen wir damit an. Ersten Ring, J ist ein Ideal, wie sprechen Sie das aus? In der Prüfung müssen Sie reden. Ich dachte, ich sage es nochmal. Wie sprechen Sie das aus? Ja.
Ja, Modulo J.
Mhm. Andere Vorschläge? Sind alle einverstanden mit R Modulo J? Und wenn ich in der Prüfung R Modulo J sage, sehen Sie dann vor Ihrem geistigen Auge sowas? Sieht jemand was anderes? Könnte es zu Missverständnissen kommen? Nö, scheint okay zu sein. Wenn ich Sie dann bitte mit Elementen zu rechnen, wie würden Sie Elemente aus diesem Faktoring hinschreiben und wie würden Sie die nennen? Was für eine Sprache würden Sie da verwenden? Wie würden Sie Elemente aus diesem Faktoring nennen? Elemente aus dem Faktoring, ja, das geht. Was könnten Sie noch sagen? Also wenn ich Sie zum Beispiel frage, wie funktioniert die Addition in diesem Faktoring, was antworten Sie dann? Was für Wörter verwenden Sie? Ja.
Ich nehme nur 2 Elemente aus diesen Faktoren und verknüpfe die konkreter.
Ja, und schon sind Sie drum rumgekommen, die Leute konkret. Können Sie schreiben, das ging, das können Sie machen. Genau, und wenn ich dann frage, ja, machen Sie es doch mal konkret, dann können Sie ja immer noch sagen, ja, J plus A, J plus B und A und B sind halt Vertreter, die kommen aus dem Ring und dann addiere ich die halt, bla bla bla. Ja. Ja. Hilft das? Hilft das denen, die zur Sprache was wissen wollten? Gibt es andere Sachen, andere Wörter, bei denen Sie sich nicht sicher sind oder andere Symbole? Dann könnten wir das jetzt kurz aufräumen. Ja.
Wenn man jetzt nur einen Ring hat und dann mit diesem X in den Ecken klammern, wenn man das ausspricht.
Das?
Ja.
Ja. Los geht's. Wie sprechen Sie das aus? Ja.
Das ist der Polynomring Rx.
Guter Vorschlag. Haben wir noch andere Vorschläge? R in eckigen Klammern X, das nervt dann irgendwann. Solange es also keine Missverständnisse gibt, können Sie es einfach so aussprechen. Oder Sie sagen dazu, der Polynomring Rx. Genau. Es ist nicht R eingesetzt X oder sowas. Das ist es nicht. Noch mehr. Was haben Sie noch an Sachen, wo Sie die Aussprache nicht? Ja.
So, ich habe mal eine blöde Frage zu dem Rx.
Es gibt keine blöden Fragen.
Also, ja. wenn da Rx drin steht, gilt dann die Rechnung, die wir machen, auch nur für die Variablen x oder können wir trotzdem Variablen nehmen, die wir nehmen wollen, also st?
Das ist eine interessante Frage. Sind diese 3 Mengen gleich? Oder sind die Struktur gleich? Oder also haben die gleiche Eigenschaften, haben die unterschiedliche Eigenschaften? Was ist da los? Haben Sie meine Gedanken gelesen?
Nein, wir haben nur ein Analysis, der Professor sagt oder predigt über das Namen wahrscheinlich drauf sind. Wir haben uns das gerade hier gleich gesagt, und dann haben wir 3 vorne auch gehört.
Ja, ich sage das manchmal auch, aber ich bin nicht immer der Auffassung, dass es stimmt.
Nein, das ist so wie so ein Mantra, was er so immer von sich hin sagt. So.
Ja. Da gibt es auch psychologisch, also da gibt es unterschiedliche Anpassungen, aber ich möchte jetzt nicht noch alle meine Umleitung haben. Ja.
Also ich würde zu RZ sagen, dass ich das nicht kenne, weil wir in der Vorlesung definiert haben, dass Rx ein Polynomring ist über den Ring mit 1R. Und wenn da jetzt kein X drin vorsteht, würde ich sagen, das kenne ich nicht, weil das nicht definiert.
Total akzeptable Antwort. Ja. Wenn das in der Prüfung passieren sollte, also ich wüsste nicht, warum ich das plötzlich anders nennen sollte, aber hey, vielleicht habe ich, keine Ahnung, morgens einen kleinen Frühstück und denke das so. Aber eine akzeptable Antwort ist, das kenne ich nicht. Kann es sein, dass Sie den Polynomring meinen, aber dass Sie die Variable jetzt Y genannt haben? Und dann könnte ich sagen, oh ja, stimmt, oder oh, war versehentlich, ich meinte X oder nicht. Ne? Also, das ist einfach auch der Polynomring über R. Aber die Variable heißt halt Y und alles stimmt genauso. Das Ding heißt nur anders. Und wenn Sie sich an die Konstruktion von Polynomringen erinnern, da gab es halt irgendwann ein Ding, das hieß X, aber das hätte ich genauso Y nennen können und dann würde der Polynomring eben so bezeichnet werden. Das ist aber für die Konstruktion und für die Eigenschaften völlig egal. Genauso hier. Die Variable darf irgendwie heißen. Interessant ist vielleicht noch, und da unterscheiden sich garantiert auch unsere Vorlesungen hier im Haus, manche Leute schreiben Polynome als T. Und dann ist mit T die Variable gemeint. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Das mache ich nur, wenn ich was einsetze. Ansonsten heißt das Ding einfach P. Und wir wissen, woher es kommt. Also wissen wir auch, wie gegebenenfalls die sogenannte Variable heißt. Also fragen Sie mal Leute, was eigentlich eine Variable ist. Wie ist es eigentlich definiert? Was ist es eigentlich für ein mathematisches Objekt? Okay, also kann anders heißen, ne? Und allein wenn Sie lineare Algebra machen und sich da sowas angucken, wie diese ganzen Polynome, die da rumlaufen, die heißen auch ganz oft in jeder Vorlesung unterschiedlich. Dann heißt die Variable plötzlich Lambda, weil die Eigenwerte halt immer Lambda irgendwas heißen oder so. Nee. Bei mir ist standardmäßig x, wenn wir mal was anderes brauchen, ja okay. Und wenn eine Notation kommt, die so aussieht wie etwas, was Sie kennen, aber nur so ähnlich, fragen Sie nach.
Und bei der Übungsaufgabe, bei der letzten Übung, die letzte Übungsaufgabe, da hatten wir ja den Ring T, der Z kreuz Z war. Und da haben wir ja mit Polynomen in diesem Ring gerechnet. Ist das dann TZ, also sind die Polynome, die da drin liegen, dann TZ oder ist das dann Z kreuz Z X?
Egal was der Ring ist. Der Polynomring wird immer standardmäßig bei uns so bezeichnet.
Okay.
Was für Sachen man dann da einsetzen kann, das ist die nächste interessante Frage. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch hin.
Und wenn ich statt Z kreuz Z T geschrieben habe, ist das dann trotzdem wichtig?
Wenn der Ring T hieß, ist das trotzdem richtig. Okay. Aber Sie würden trotzdem den Polynomring genauso schreiben. Der sieht nicht plötzlich anders aus, nur weil der Ring komisch aussieht. Okay. Sie könnten ja auch Matrizenring nehmen oder so. Ja. Genau. Nee, das geht alles. Ich würde so ein bisschen aufpassen mit Kompatibilität. Denn beim Einsetzen kann das sonst irgendwie komisch werden und seltsam. Und ich würde auch aufpassen mit Polynomringen mit mehreren Variablen und so. Es gibt Gründe, warum ich das in der Vorlesung nicht mache, denn das wäre nochmal ein weites Feld. Aber ja. Im Zweifel, ne, so wie der Kollege das vorgeschlagen hat in der Prüfung, wenn das da steht und irgendwie komisch aussieht, sagen Sie, dass Sie es nicht kennen oder fragen Sie nach, was ich damit meine. Okay, was noch? Dazu noch mehr zur Sprache oder hat Ihnen das jetzt schon weitergeholfen? Ich glaube, es kam von Ihnen, oder? Hat das schon ein bisschen geholfen? Super, ja.
Also, um nochmal zusammenfassen, dann könnte ich schon sagen, dass R, also R an Klammer X und R an Klammer Y eigentlich schon dasselbe meint. Das ist der Polynomring,
genau.
Deswegen ist R, halt einmal mit der Variable die X heißt und einmal die Y heißt.
Genau.
An sich ist es dieser Polynomring.
Das ist strukturgleich und die sind isomorph. Man kann ja sofort einen Isomorphismus hinschreiben, bei dem man einfach die Elemente aus dem Ring auf sich selber abbildet und x auf y und so fort ist alles klar. Ja, oh, manche sehen unglücklich aus. Das tut mir leid, die Umleitung war wahrscheinlich zu lang, die ich zwischendurch genommen habe. Da, das waren so Einzelfragen. Wir können das mit dem Polynom einsetzen, machen, wenn es jetzt doch mehr Leute interessiert. Aber ich habe es vorhin so verstanden, als sei das so eine Einzelfrage. Genau wie das mit der Vielfachheit. Und dann würde ich jetzt kurz noch was zu faktuellen Ringen sagen und dann mal gucken, wie die Stimmung ist. Und wer nach Hause möchte.
Ja. Ich wollte fragen, wenn Sie so Ansagen nochmal besprechen können, weil das ist ein Verzögerungsproblem.
Perfekt, danke. Ja, sehr gut mitgedacht. Okay. Ansagen. Workshop-Planung. Wir sind jetzt dabei, wir haben ja den Workshop am 9. Februar. Ich habe mir irgendwie gemerkt, dass am 10. ganz viele eine Klausur schreiben. Dann hoffe ich einfach, dass das geht, dass Sie sich darauf vorbereiten, dass Sie am 9., wenn Sie das wollen, trotzdem kommen und dann einen entspannten Nachmittag mit uns verbringen. Wir machen das auch extra nicht so ausufern, sondern bisher ist der Plan, dass wir um 3 anfangen und es gibt die üblichen Bestandteile, Fragestunde, Räume mit Karten, bla bla bla. Es gibt aber so ein paar kleine Specials, die da, Sie wissen ja, ich mache gerne Quatsch, es gibt so ein paar Specials und die sind eigentlich nur dafür gedacht, dass Sie hoffentlich dann weniger Angst vor den Prüfungen haben. Deswegen sind die auch am Anfang. Und wenn Sie dann ansonsten denken, nee, ich muss mich auf die Klausur morgen vorbereiten, dann gehen Sie einfach nach Hause. Sie verpassen dann die Pizza. Das ist aber auch alles. Also der Plan ist, wir fangen uns drei an. Es gibt ein paar Specials. Dann gibt es den etwas seriöseren inhaltlichen Teil mit allem, was Sie kennen. Und dann gibt es noch Pizza. Das ist der Workshop. Dann habe ich gesehen, dass ganz viele schon sich total vorbildlich im Löwenquartal für die Prüfung angemeldet haben. Das ist super. Das andere, was Sie noch brauchen, ist eine Terminanmeldung bei mir, damit Sie auch eine Zeit haben für Ihre mündliche Prüfung. Und das geht jetzt bald. Ich habe das alles angelegt. Wenn wir hier fertig sind, gehe ich in mein Büro und mache Audio, bla 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 bla. Und dann werde ich eine Ankündigung in StudIP stellen, die ist schon vorbereitet. Und dann werden Sie sehen dort, wie das geht. Sie können dann an einer Stelle, das steht da, wie das genau geht, das geht in StudIP. Da wird es einen Ort geben, da müssen Sie einfach nur gucken. Was ankreuzen, sich da eintragen für Ihren Prüfungstermin, das geht ganz einfach. Und Sie brauchen beides. Deswegen sage ich das hier nochmal, Sie brauchen die Anmeldung im Löwenportal, die offizielle Anmeldung zur Modulleistung und Sie brauchen den Termin bei mir. Und der typische Schlüsselfehler ist, dass die Studis sich da anmelden und dann vergessen sich den Termin selber aufzuschreiben und dann kriege ich 20 E-Mails, wann ist nochmal mein Prüfungstermin? Und ich werde diese E-Mails nicht beantworten. Bitte machen Sie einen Screenshot oder bitte schreiben Sie sich irgendwie den Termin auf. Ja.
Und wenn man quasi im StudIP diesen Termin, also das, den Haken da gesetzt hat, dann hat man den auch sicher.
Ja, oder genau, der ist sicher. Klar kann man sich bei Krankheit abmelden. Wenn man merkt, irgendwas geht nicht, dann kann man gucken, ob man mit jemandem tauschen kann. Dazu steht alles Mögliche der Ankündigung. Ich sage Ihnen jetzt nur, ne, stay tuned, gucken Sie heute Abend mal, da wird was sein. Sie können sich dann für die Prüfung anmelden. Ja.
Ist das dann bei dem Termin nach dem Motto, wer zuerst kommt,
wartet? Ja. Genau. Insofern ist es jetzt auch irgendwie, also Sie sind hier, Sie kriegen jetzt exklusiv als erstes die Ansage und nachher, wenn die Ankündigung kommt, dann sehen das alle natürlich. Es sind hoffentlich genug Termine, dass alle sich da gut orientieren können und ich habe versucht, so ein bisschen Rücksicht zu nehmen und das auch zu verteilen. Und wenn ich dann merke, irgendwas geht gar nicht, dann ergänze ich halt noch Termine. Wird irgendwie klappen. Bisher hat es jedes Jahr geklappt. Und dann habe ich noch eine Frage. Die frage ich auch am Ende nochmal, bevor wir dann alle nach Hause gehen. Nämlich, was Sie denken, was Sie noch brauchen. Denn so kommen wir jetzt ja zum letzten Mal zusammen, bevor dann der Workshop ist. Und der Workshop ist ja so kurz vor den Prüfungen, dass mir nicht klar ist, was ich dann da vielleicht noch für Sie tun kann. Und das ist dann wahrscheinlich so die letzte Station vorher. Gehen Sie also nochmal in sich, überlegen Sie nochmal. Klar sehen wir uns jede Woche in der Vorlesung, aber es gibt ja auch so Dinge, die fallen Ihnen vielleicht nur ein, wenn Sie nochmal wirklich in sich gehen und ganz in Ruhe überlegen, was von den bisherigen Hilfsangeboten hat mir denn geholfen, wovon hätte ich gerne mehr? Oder was habe ich mir gewünscht, aber Frau Weideck hat das einfach noch nicht gemacht und jetzt muss ich Sie noch daran erinnern. Okay, das wollte ich Ihnen heute auch nochmal anbieten, denn jetzt sind es ja noch ein paar Wochen, jetzt haben Sie noch Zeit und ich kann Ihnen nur ganz dringend empfehlen, sich jetzt schon auf alles, was irgendwie geht, vorzubereiten, sich einzulesen, Dinge zu wiederholen, denn diese letzten Themen, das geht dann wirklich, es geht schnell, es ist viel, wir können nicht alles in den Übungsserien ausführlich bearbeiten, weil die Zeit gar nicht reicht, aber es ist Prüfungsstoff und es ist auch Staatsexamensrelevant. Deswegen empfehle ich einfach jetzt schon zu gucken, überall da, wo es geht, jetzt schon sich vorzubereiten. Ich weiß, dass viele von Ihnen das machen. Ich möchte Sie dann nochmal bestärken. Ja.
Können Sie uns vielleicht nochmal so eine grobe Übersicht geben, wie überhaupt so eine mündliche Prüfung bei Ihnen aufgebaut ist?
Vielleicht erfahren Sie da im Workshop was zu. Und das reicht, versprochen. Wenn Sie jetzt inhaltlich anfangen, sich vorzubereiten, dann wird das, was wir im Workshop machen, reichen, damit Sie sich vorstellen können, wie so eine Prüfung ist.
Eine Frage 1 und eine Frage 2, also wenn man bei beiden Modulen angemeldet ist, in StudIP kann man sich auch für beide dann über diese Ankündigung separat anmelden.
Genau, das steht in der Ankündigung, das ist da erklärt, wie das läuft, wenn man es einzeln macht oder zusammen als Algebra und wie das mit den Noten ist, das steht da.
Gut,
können Sie noch mal eine Checkliste mit Untercheckliste und Unteruntercheckliste machen, so für alles? Also so Ringe und dann verschiedene Ringe und dann dafür nochmal, dass man da nochmal alles macht und dann Polynome und dann Untereigenschaften und dann, also so. Geht das oder ist das zu viel?
Für die ganze Vorlesung ist es zu viel. Aber ich schreibe mir den Wunsch mal auf.
Ohne Kapitel 1, ist das dann genug?
Ich habe das zu Hause auch schon angefangen.
Und Kapitel 5 ist auch nicht, das kriegen wir auch selber eingebaut.
Ich muss mich was sammeln. Ich komme nicht drüber weg. Unterchecklisten und Unterchecklisten.
Doch, wenn man es selber erstellt, ist es enorm aufwendig.
Ja, aber es ist ja auch das, woran man was lernt. Also ich kenne den Stoff ja, wenn ich das mache. Also. Okay, hier ist mein Angebot. Für ein Thema oder ein Kapitel kann ich das machen. Und dann hoffe ich, dass das dann hilfreich genug ist oder irgendwie Orientierung genug gibt, damit Sie das dann für andere Themen und Kapitel selber machen können. Denn ganz im Ernst, es bringt Ihnen was, wenn Sie selber machen. Es bringt Ihnen viel weniger, wenn Sie mir zuhören oder lesen, wie ich das gemacht habe. Versprochen, also ganz bestimmt. Und ich verstehe es total und ja, ich werde dann gerne aktiv und mache was zur Orientierung und um Sie zu unterstützen, aber nicht die ganze Woche.
Ja. Können wir das selber bauen, Sie fragen, ob Sie die gut finden oder ob Sie die vollständig finden oder ob Sie dann sagen können, ja, aber hier, das fehlt noch auf Ihrer Checkliste oder sowas?
Das sehen Sie, spontan möchte ich immer sagen, ja klar, und dann überlege ich mir, ja, wenn jetzt 50 Studis kommen und mir ihre ganze Checkliste zeigen, ausgewählte Beispiele ja, alles bei allen Studis nein. Ich verstehe Sie so gut, aber ich habe meinen Tag halt auch 24
Stunden. Ja. Müssen wir uns irgendwie, also so einen Vortrag vorbereiten? Das heißt irgendwie aber zu sagen, wie das Einstiegsthema, wenn Sie da mehr drüber erzählen wollen, dann müssen wir jetzt nicht irgendwie 10 Minuten zu.
Nee, im Gegenteil. Ich weiß, dass diese Einsprechthemen manchmal so verstanden werden, dass man was vorbereitet und dann am Anfang 5 oder 10 Minuten lang einfach nur spricht. Das gibt es bei mir nicht. Nee. Nee, sondern typischerweise läuft das so, dass ich frage, wo möchten Sie anfangen? Und dann dürfen Sie sagen, ist mir egal, dann fange ich irgendwo an. Oder Sie sagen, ja, bitte hier und hier bei dem und dem Thema. Und dann stelle ich halt 2, 3 Fragen dazu und erwarte dann auch, dass Sie da gut vorbereitet sind und da viel zu sagen können. Aber ich frage nach, ich lasse mich einfach 10 Minuten reden und wir gehen dann einfach auch weg. Wir bleiben nicht 10 Minuten nach bei dem Einstiegsthema. Das passiert nicht. Nee, das Einstiegsthema ist so gedacht, dass Sie die Möglichkeit haben, am Anfang zu glänzen und was zu zeigen, was Ihnen wirklich liegt. Und dass Ihre Nervosität auch weniger wird, einfach weil Sie erstmal sich warm sprechen und sich dann sicherer fühlen. Dafür ist es super. Ja.
Und wenn wir, also Sie meinen ja die Frage, zu welchem Thema wir anfangen wollen. Fragen Sie dann zu dem Thema mehr als zu anderen? Und wenn wir sagen, es ist egal, wo Sie anfangen, dann ist das ausgeglichener oder ist das sowieso ausgeglichen?
Das ist schwierig zu beantworten, weil die Prüfungsverläufe so unterschiedlich sind. Ich stelle mir das immer eher so vor, jetzt brauche ich meine Hände. Ich stelle mir das eher so vor, das ist so der ganze Vorlesungsstoff und das Einstiegsthema bestimmt darüber, ob wir da einsteigen oder da oder da. Und am Ende bewegen wir uns aber hoffentlich trotzdem durch ganz viel von diesem Stoff. Das ist der Hauptunterschied. Gar nicht so sehr, wie lange wir dann irgendwo verweilen. Wie lange wir irgendwo verweilen, da kann es ganz viele Gründe geben. Vielleicht bleiben wir irgendwo lange, weil sie 3 Anläufe brauchen, um eine Definition richtig zu sagen und ich ständig nachfragen muss. Und das heißt, es ist ein schlechtes Zeichen, dass wir irgendwo lange bleiben. Es kann genau umgekehrt sein, dass da Sachen ganz toll sind und ich mich so freue und immer weiterfrage und dass wir deshalb lange dort bleiben. Es kann auch passieren, dass wir irgendwo länger bleiben, weil das Thema so viele Verzweigungen in andere Richtungen hat und weil ich mehrere davon ablaufe und nicht nur eine. Das ist so unterschiedlich. So unterschiedlich. Ich verspreche Ihnen, dass eins der Specials im Workshop Ihnen dabei helfen wird, sich besser vorzustellen, was da passiert. Und wenn ich mehr weiß, haben Sie jetzt dazu noch mehr Fragen, denn ich habe jetzt meine Ankündigung gemacht. Und wichtig war mir, sie nochmal einzuladen, zu überlegen, was sie noch brauchen, weil ich einfach jetzt noch Kapazitäten habe, was zu machen und irgendwann nicht mehr. Irgendwann habe ich keine Zeit mehr und es nützt ihnen dann auch nicht mehr so viel. Die Check- und Untercheck- und Unter-Unter-Unter-Checklisten sind bei mir angekommen. Und ich verstehe das total. Denn als ich diese eine Podcast-Folge gemacht habe, da habe ich selber gemerkt, wie in meinem Kopf Kobolde losgelaufen sind und dann Unterchecklisten gemacht haben. Aber das habe ich noch nicht mehr alles erzählt. Gut. Okay. Ich sehe jetzt, glaube ich, nur noch Sachen, die so Einzelfragen waren oder die für alle drei zwei gehören. Und deswegen möchte ich einfach einmal sagen, dass das jetzt auch die Gelegenheit wäre, wegzulaufen, wenn Sie denken, ich will nach Hause, es ist schon dunkel geschlossen. Tschüss und danke für Ihre ganzen Fragen. Gut. Möchte ich jemand noch zur Vielfachheit was machen? Es gibt ja auch die Möglichkeit, mich noch per E-Mail oder so extra zu stutzen. Möchte hier im Raum jemand was zur Vielfachheit machen? Ja, nein. Eine Hand heben, wer es gerne möchte. Okay, ja.
Ich hätte eine konkrete Frage.
Ja.
Kurz.
Ja.
Und zwar, wenn wir, also wir sollten ja in der Übung die Vielfachheit von 1 plus i in 2 minus 2 umstellen.
Ja.
Das war, wenn ich das richtig gemacht habe, war die Vielfachheit 3.
War das so?
Ja.
Mhm, ich glaube, okay.
Wenn ich das jetzt sehe, weil die Norm von 1 plus i ja 2 ist und die Norm von 2 minus 2 i 8 ist. Das heißt, 2 steckt 3 mal da drin.
Oh, das heißt aber ja nur, die Norm steckt 3 mal in der Norm. Das genau, sagt ja genau. Nichts darüber.
Genau. Und wenn ich das jetzt weiß, also ja. Ich habe quasi dann Nebenrechnung mit C gemacht, ja. Und 2 minus 2 i durch 1 plus i dividiert.
Ja.
Dann kommt man ja, wenn man dort das Ergebnis wieder durch 1 plus i dividiert, dann auch, glaube ich, 1 minus i, minus 1 minus i, und das kann man mit minus 1 multiplizieren.
Darf ich kurz übersetzen? Also, ja, Sie haben mit C gerechnet und ich verstehe auch, warum das das einfacher macht. Sie haben doch in Wirklichkeit in ZI eine Faktorisierung für 2 minus 2i hingeschrieben. Wollen Sie mir die einmal sagen?
Ja, also 3 mal 1 plus i, also 1 plus i mal 1 plus i.
Genau, das ist jetzt noch keine Faktorisierung in irreduzibel, sondern das ist erstmal
nur. Nicht die 2 vorne, nicht die 2 mal nicht, das war nicht.
Ach so, sondern?
Also 1 plus i. Mhm. 1 plus i.
Ah.
Mal 1 plus i. Mal minus 1.
So?
Ja.
Ah, okay. Jetzt ist eine Zerlegung in irreduzibel und Einheiten.
Und dann sehe ich ja, dass 1 plus i 3 mal drin vorkommt. Deswegen ist ja die Vielfachheit 3.
Genau. Das ist die richtige Begründung. Das ganze Zeug mit der Norm ist nett, aber auch nicht.
Ja, genau. Und ich wollte jetzt nur wissen, wenn ich das weiß, für mich in meiner Nebenrechnung, in meinem Denken, dass ich ja quasi die Norm von 1 plus i 2 ist. Und ich ja da schon weiß, es könnte ja sein, dass 3 mal 1 plus i drin vorkommt. Darf ich dann einfach immer mein Ergebnis durch 1 plus i dividieren als Nebenrechnung?
Und ich verstehe den Zusammenhang überhaupt nicht.
Ich glaube, sie meinte, dass sie einfach so einen Riecher hatte, von wegen, so könnte es funktionieren.
Auch ja, genau.
Also ich habe in so eine ähnliche Richtung gedacht. Ich hätte verstanden, wenn sie gesagt hätten, ich sehe, dass 1 plus i überhaupt ein Teil davon ist und deswegen komme ich auf die Idee, in C diese Division zu machen. Ja,
genau.
Aber den Zusammenhang mit der Norm verstehe ich nicht. Denn das kann allerhöchstens eine obere Schranke sein, aber mehr nicht. Denn es gibt ja auch Teilbarkeit bei der Norm, wo aber die entsprechenden Elemente das immer nicht teilen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel die Norm 6 hätte, dann wäre ja die Norm in 2 mal 3 zerlegt worden. Dann wüsste ich ja, dass ein Element nicht zweimal vorkommen kann bei der Zerlegung. Aber hier habe ich ja 3 mal 2, das heißt, es könnte ja, also in meinem Denken habe ich mir dann gedacht, dass ja 1 plus i theoretisch 3 mal vorkommen könnte. Und habe einfach 3 mal durch 1 plus i dividiert.
Okay, jetzt fange ich einfach an, das zu verstehen. Die Schwierigkeit, die da in meinem Kopf immer entsteht, ist, wenn. Wenn Intuition ohne Begründung. Also was ich jetzt gehört habe, jetzt wo ich Ihnen länger zugehört habe, ist, Sie hatten aufgrund der Norm und irgendwie eine Intuition, in welche Richtung Sie da vorgehen wollen, das ist völlig in Ordnung. Schwierig wird es dann, wenn Sie in der Prüfung anfangen, mit Ihrer Intuition zu argumentieren, obwohl es in Wirklichkeit kein stichhaltiges Argument ist, sondern nur ein, nein, das habe ich mir so gedacht. Da werde ich dann skeptisch. Und das mit der Norm, das ist für mich momentan, so wie Sie es gerade beschrieben haben, noch so ein Intuitions-
dem und noch kein stichhaltiges Argument.
Also meine Überlegung war im Prinzip über die Norm eine Zerlegung zu finden, die mir dann zeigt, wie oft 1 plus i in 2 minus i enthalten ist.
Ja. Also ich frage es, was Ihnen jetzt helfen würde. Ich habe Ihnen jetzt eine Rückmeldung gegeben, dass so, wie Sie es jetzt ausgedrückt haben, ich es in der Prüfung schwierig finden würde, weil ich an 3 verschiedenen Stellen Sie unterbrechen würde und sagen würde, Moment, das müssen Sie erstmal begründen.
Ja.
So, das habe ich jetzt getan.
Ja.
Was wir jetzt machen könnten und was man ja vielleicht auch anderen Studis hilft, das weiß ich nicht, ist, wir könnten das jetzt auseinanderpflücken und könnten gucken, wie können Sie Ihre Intuition behalten, denn ich finde gut, erstmal, wenn man eine Intuition hat, und wie können Sie aber in der Prüfung das auf eine Weise zum Ausdruck bringen, die korrekt und hilfreich ist und wo ich Sie nicht dreimal unterbreche und losmecke und sage, Moment, das können Sie, das müssen Sie erstmal begründen. Wäre das hilfreich jetzt für Sie?
Ich glaube, für mich wäre es hilfreich zu wissen, wie ich auf die Vielfachheit gekommen wäre, ohne 2 minus 2i zu zerlegen.
Nee, der Punkt ist, Ihre Zerlegung ist ja völlig richtig. Die Art und Weise, wie Sie sich dahin argumentiert haben, die war seltsam.
Okay.
So, darum geht es. Deswegen habe ich Sie ja gefragt, auf was für eine Zerlegung Sie gekommen sind. Denn ich habe mir gedacht, dass die bestimmt richtig ist. Und in der Prüfung reicht es zu sagen, ich sehe diese Zerlegung und dann zähle ich und sehe die Vielfachheit 3. Das würde mir völlig reichen. Wenn ich Sie dann frage, wie sind Sie auf die Zerlegung gekommen, und Sie dann sagen, ja, mit der Norm und ich habe so eine Intuition, okay. Aber wenn Sie in der Prüfung angefangen hätten mit, naja, die Norm ist 2 und das ist 8 und deswegen hätte ich gesagt, Moment, stopp, was machen Sie da, ist das Argument funktioniert im Allgemeinen so. Das ist gerade so ein bisschen mein Punkt. Also
so hatte ich das in der Übung davor, wo es, glaube ich, um eine Zerlegung irreduzible Elemente ging, genauso gemacht,
ja.
Also halt über die Norm,
ja.
Und habe da auch eine Punktzahl bekommen.
Wenn ich das nicht sehe, kann ich das nicht beurteilen. Es gibt Argumente mit der Norm, die funktionieren. Manchmal ist es aber so, dass Studis solche Argumente verwenden und dabei die Logik, dass da die Logik nicht stimmt, also dass sie in eine Richtung argumentieren, die so im Allgemeinen nicht funktioniert und dann kriege ich natürlich Bauchschmerzen.
Ja.
Das kann ich aber nicht sagen, wenn ich die Lösung nicht gesehen habe. Hier ist ein Vorschlag für die, die auch so Intuition haben und das vielleicht dann üben wollen, so zu argumentieren. Bei einer solchen Frage in der Prüfung hätte ich sinnvoll gefunden, wenn Sie sagen, ich denke da jetzt kurz drüber nach, ich habe eine Intuition, aber ich möchte kurz drüber nachdenken. Sie können auch eine Nebenrechnung machen, Sie können auch dazu sagen, Moment, ich mache eine Nebenrechnung in C, total okay, können Sie machen. Dann kommen Sie mit dieser Zerlegung, sagen vielleicht noch kurz, ja, hier in meiner Nebenrechnung steht, warum das stimmt. Und jetzt zähle ich, 1, 2, 3 Mal kommt es davor und deswegen ist die Vielfachheit dran. Das wäre in der Prüfung ein sinnvolles Vorgehen. Sagen Sie dazu, wenn Sie nachdenken wollen, sagen Sie dazu, wenn Sie eine Nebenrechnung machen wollen, sagen Sie dazu, ich habe so eine Intuition, ich weiß nicht, ob es in die richtige Richtung geht. Bitte nicht quasi vermischen, hier kommt ein ordentliches Argument und hier ist Intuition und ich mache irgendwas, einfach weil ich dann ja sofort so kritisch nachfrage und es sein könnte, dass Sie dann verunsichert sind, obwohl Ihre Idee in Wirklichkeit funktioniert und Sie es nur komisch ausgedrückt haben. Deswegen bin ich da jetzt gerade so...
Okay.
Ergibt es Sinn für Sie?
Ja, total.
Gut,
ja, okay,
das freut mich. Ich hoffe, das war für die anderen jetzt auch ein bisschen hilfreich, denn vielleicht gibt es ja hier noch mehr Leute, die manchmal so Intuition haben, aber nicht richtig wissen, wie drücke ich das jetzt sinnvoll aus oder wie mache ich jetzt aus meiner Intuition ein korrektes Argument, das ich auch begründen kann, wo ich auch mich in der Vorlesung auf Sachen beziehen kann. Ja, das ist ein bisschen hilfreich tatsächlich. Ich muss mal üben, deswegen sage ich mir auch die ganze Zeit, Sie sollen üben, zu reden und zu erklären und so. Moment, ich nehme jetzt erstmal die anderen Fragen.
Und wenn wir jetzt nicht sofort sehen, ah ja, easy, das ist 3-mal die Zerlegung, sondern wirklich Polynom, also diese Division nach ein bisschen in den komplexen Zahlen, und es dauert dann 1-2 Minuten,
dann
ist das legitim, wenn wir doch sagen, wir rechnen jetzt hier so und dann kommt da das und das drauf, wir kommentieren ein bisschen, wie wir rechnen, schauen fest, einmal haben wir es abgespaltet, wir gucken mal, ob es noch weitergeht, dann machen wir weiter und dann,
das
hat funktioniert.
Genau. Und ich erwarte, dass Sie gewisse Sachen sehen. Also, dass Sie zum Beispiel wissen, dass 2 das gleiche ist wie 1 plus i mal 1 minus i, das erwarte ich, dass Sie es inzwischen wissen. Oder dass Sie dann am Ende der Vorlesung wissen, dass man 3 nicht weiter zerlegen kann. Oder dass Sie wissen, wie man 5 zerlegt. Also, so kleine Sachen, die wir häufig gesehen haben, das erwarte ich, dass Sie sich drauf gucken können. Wenn Sie in der Prüfung wegen Nervosität nicht sicher sind und nochmal nachrechnen wollen, machen Sie es. Machen Sie es. Oder sagen Sie, ja, ich glaube, das geht so. Und dann schreiben Sie das hin und dann kann ich auch sagen, na, Moment, gucken Sie doch mal auf die Vorzeichen. Das geht alles. Moment, ich habe noch eine Frage gesehen, irgendwo hier in der Mitte.
hat sich anscheinend erledigt, aber Sie haben, glaube ich, auch noch was gehabt. Was hatten Sie noch?
Ja, ich würde eigentlich auch nur in die Richtung fragen. Also wenn wir quasi eine Nebenrechnung dann für uns machen, sollen wir die kommentieren oder können wir auch für uns dann wirklich nur die Nebenrechnung ausschreiben?
Der Zettel geht sowieso mit ans Prüfungsamt. Es gibt da keine private Rechnung.
Ach, wir haben Papier dort.
Sie haben doch Papier, liegen. Okay. Wenn Sie eine Nebenrechnung machen, dann ist die nie Ihre eigene private, sondern die ist auf dem offiziellen Prüfungszettel. Und dann machen Sie die einfach. Und ja, klar sollen Sie was dazu sagen.
Achso, weil ich kenne das nur von den anderen mündlichen Prüfungen, dass wir immer an der Tafel geschrieben haben.
Sie dürfen an der Tafel schreiben, wenn Sie das möchten. Okay. Aber besser finden wir es, wenn Sie sitzen und auf dem Zettel schreiben, einfach weil wir das dann zur Prüfung dazulegen können. Okay. Wenn Sie an der Tafel arbeiten, können wir nichts dazulegen. Das ist aber auch okay, dann machen wir einen Kommentar oder an der Tafel geschrieben. Okay. Was Sie besser finden. Das ist mir ein Fazit. Vielfachheit. Dann hatten wir noch das Special aus Z-Kreuz Zell im Genome einsetzen. Möchte da jemand was sehen? Nö. Gut, dann habe ich jetzt noch die allgemeinen zwei Themen, glaube ich, oder? Zentralisator, Bahn und Ergebnisklassen. Habe ich irgendwas übersehen? Haben Sie mir zwischendurch noch was zugeworfen, was ich vergessen habe? Okay. Dann möchte ich einfach, weil wir heute so viel bei Sprache waren und bei Genauigkeit und Sie ja auch wissen, dass es so ein Ding bei mir ist, möchte ich Sie einladen, das zu thematisieren, wenn Sie sich an der Stelle Sorgen machen. Die Übungen sind dazu da, dass Sie das üben und ich hoffe, das haben Sie schon ausführlich getan. Genauso sind die Vorlesungen die Möglichkeit, das zu üben, wenn Sie da mit mir reden und das machen Sie ja auch und das finde ich auch gut. Es gibt noch mehr Fragestunden. Spätestens im Workshop haben Sie auch die Möglichkeit, mich nochmal zu schnappen oder andere Menschen, die da rumlaufen, sich zu schnappen und zu sagen, so, hier sind drei Baustellen, bei denen ich immer das Gefühl habe, dass ich da komisch formuliere und das irgendwie nicht richtig mache. Ich würde es jetzt gerne üben. Machen Sie das. Dafür sind wir da. Okay, also nur Mut an der Stelle. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nichts, was Sie nicht dürfen, sondern genau dazu ist es da. Deswegen machen wir diese Angebote, damit Sie da an Stellen, wo Sie noch unsicher sind, kommen und nochmal nachfragen können. So ist es gedacht. Ich hoffe, das hilft. Ein bisschen. Am Ende ist die Hälfte sowieso total nervös, das kenne ich schon, das ist so. Und wir geben uns Mühe, dass es nicht so schlimm wird und sind alle ganz freundlich. Und wenn Sie damit wirklich ein Thema haben, dann kommen Sie rechtzeitig vorher zu mir, dann können wir das nochmal besprechen. Es gibt Menschen, die damit Erfahrungen gemacht haben und die hoffentlich bestätigen würden, dass es wirklich was nützt, vorher mit mir zu reden und dass da in der Prüfung nichts Schlimmes passiert. Ich bin inhaltlich streng, aber ich glaube, ich habe eine nette Prüfung. So, wer nichts über Gruppentheorie hören möchte, sollte jetzt weglaufen. Und die anderen sind eingeladen, noch da zu bleiben, dann machen wir nämlich noch kurz die letzten Minuten. Wenn Sie gehen wollen, dann bitte zügig, weil ja hier noch alles läuft, die ganzen Aufnahmen. Schön, dass Sie da waren. Dann mache ich mit denen, die bleiben wollen, jetzt noch kurz weiter. Tschüss. Hier mit meinem kleinen Spezikreis. Und ach so, und bei denen, die sich bei Faktorellen doch gemeldet haben, das waren aber zu viele, wie ich das gesehen habe, da können Sie auch dann entweder gleich nochmal nachhaken und sagen, doch, wollen wir, oder sich nochmal anders bei mir melden können. Kümmern wir uns da drum. So. Zentralisator und so. Da war das Thema, dass es so viele Wörter sind, die so ähnlich sind, aber verschiedene Sachen bedeuten, ne? So habe ich mir das gemerkt. Okay. Dann. Das kann man jetzt auf so viele Arten aufdröseln. Ich fange mal mit zwei Wörtern an und wir differenzieren erstmal nur zwischen diesen beiden. Ich bin untergeworfen, mein Name ist U. Irgendwo ist eine große U und E. Was ist der Unterschied zwischen meinem Zentralisator und meinem Normalisator? was tun die Elemente, die in meinem Zentralisator liegen, mit mir als Untergruppe, mit meinen Elementen, und was tun die Elemente im Normalisator? Was haben die gemeinsam, was verschieden? Halten wir erstmal nur diese beiden Begriffe auseinander. Keine Ahnung. Okay, dann wiederholen wir es jetzt nochmal. Leute, die in meinem Zentralisator liegen, sind mit all meinen Elementen vertauschbar. Mit jedem Einzelnen. Ich bin unter Ruhe. Wenn etwas aus meinem Zentralisator kommt und ich schnappe etwas aus mir unter Ruhe, kleines U, dann sind diese beiden miteinander vertauschbar. Auf der Elementebene. Egal wie hoch ich verknüpfe, es kommt dasselbe raus. Die sind miteinander vertauschbar. Ja, genau. Die kommentieren. So, alle einzeln. Insbesondere werde ich natürlich als Menge dadurch dann festgehalten. Also wenn man mich jetzt konjugieren würde mit einem Element aus meinem Zentralisator, würden die einzelnen Elemente sich alle nicht bewegen und dann würde ich mich auch insgesamt nicht bewegen. Das war der Zentralisator. Jetzt, ja?
An sich ist dieses Konzept ja auch für einzelne Elemente erstmal definiert und das jetzt einfach auf die ganze Untergruppe.
Ja, genau, weil ich jetzt gerade den Unterschied zwischen Zentralisator und Normalisator erklären möchte. Das andere macht der Herr. Ja, aber vielen Dank, genau. Jetzt kommt mein Normalisator. Mein Normalisator lässt mich als Menge auch da, wo ich bin. Das heißt, wenn ich mit etwas aus meinem Normalisator konjugiert werde, bleibe ich als Untergruppe da, wo ich bin. Ich bewege mich insgesamt nicht weg. Aber die einzelnen Elemente sind nicht unbedingt mit den Elementen aus dem Normalisator vertauschbar. Sondern es könnte sein, dass wenn ich da jetzt Konjugation mache, also ein kleines U aus U mit einem Element aus meinem Normalisator, dass ich dann woanders lande. Aber ich lande woanders innerhalb der Untergruppe U. Ich fliege nicht raus. So, das war jetzt die Innenperspektive. Ich bin an U und habe jetzt von der Perspektive aus U geguckt. Wir können das ganze Spiel noch anders spielen. Wir gucken nämlich von draußen. Da ist die Untergruppe U. Wenn ich ein Element aus dem Zentralisator bin und ein Element aus U wird mit mir konjugiert, dann bewegt sich das gar nicht. Es bleibt genau da, wo es ist. Es darf sich kein Millimeter wegbewegen. Wohingegen, wenn ich aus dem Normalisator komme, das Element sich durchaus wegbewegen darf, Hauptsache es bleibt in der Untergruppe U. Da ist es quasi gefangen und kann da nicht raus. So, das heißt, da ist eine Gemeinsamkeit. Die Untergruppe U insgesamt bleibt in beiden Fällen da, wo sie ist. Aber es gibt auch einen Unterschied, nämlich in dem einen Fall bleiben alle Leute auf ihrem Platz, in dem anderen Fall dürfen die Plätze tauschen.
Ja. Und das eine arbeitet bei Verknüpfung oder bei Hintereinanderausführung oder was auch immer. Und also beim Zentralisator oder beim Normalisator geht es um Konjugation.
Am einfachsten ist es, wenn sie sich überall die Sprache der Konjugation merken, weil sie nämlich dann eine einheitliche Sprache haben. Wir können das nochmal aufdröseln. Sollen wir das mal aufdröseln? Wo ist meine Untergruppe? Der Zentralisator von U besteht aus den Elementen, die aus C für die gilt. Für alle U aus U ist U konjugiert mit G das gleiche wie das kleine U. Es bewegt sich nicht weg. Und zwar das jedes einzelne kleine Element. Die Konjugationssprache ist die, die alles vereinheitlicht, deswegen empfehle ich die zu verwenden. Der Normalisator besteht aus den Elementen, ich nenne jetzt mal H, aus G, für die gilt, dass wenn ich die komplette Untergruppe U mit H konjugiere, dass dann wieder U rauskommt. Das heißt, für alle U aus U ist U hoch H in U enthalten, aber es ist nicht unbedingt dasselbe Element, das es vorher war. Das ist der Unterschied. Das heißt, hier bleibt bei Konjugation wirklich alles auf seinem Platz, jedes einzelne Element. Hier dürfen die ein bisschen rumlaufen, aber halt nur innerhalb von U. Deswegen liegt der Zentralisator ja auch im Normalisator drin, aber der Normalisator kann größer sein. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, U hat drei Elemente, dann kann der Normalisator diese drei Elemente ja durchaus irgendwie rumtauschen, so wie Leute aus der SYM 3 das halt machen können. Und da geht dann nicht alles, aber manches schon. Hat das ein bisschen geholfen, Normalisator und Zentralisator auseinanderzuhalten? Das war nämlich jetzt so mein, also ich pirsche mich da jetzt so ran und ich dachte, ich nehme erstmal zwei Wörter und dann unterscheiden wir die. Als nächstes können wir noch unterscheiden, da hat der Kollege gerade schon darauf hingewiesen, zwischen den Zentralisatoren von einzelnen Elementen und denen von Untergruppen. Aber da geht es nur darum, dass in der Definition halt einmal hier so ein für alle steht und einmal geht es nur um ein Element, was da steht. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ja, muss man sich da nichts merken.
Und wie heißt die Gruppe? Die Summe von
U? Zentral sagt doch von U in G.
Ja, und wie für die einzelne Element?
Auch.
Ach so, okay.
Ja. Aber dann steht hier halt nicht eine Untergruppe, sondern ein kleines U oder ein kleines X oder irgendwas anderes. Aber die Sprachregelung ist immer gleich. Zentralisator von dem, was in den runden Klammern steht, in der Gruppe, die unten steht. Normalisator von dem, was in den runden Klammern steht, in der Gruppe, die unten steht. Und ich finde wirklich, dass die Sprache der Konjugation und auch die Notation es leichter macht, sich die Sachen zu merken und auch die Unterschiede zu sehen. Das geht aus der ursprünglichen Definition in der Vorlesung nicht immer sofort hervor, sondern das ist dann was man merkt, wenn man mit den Begriffen gearbeitet hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das so mache, also warum ich diese verschiedenen Schreibweisen anbiete, weil es nicht in jedem Gehirn gleich funktioniert, wie man sich das am besten merkt. Für mich ist es so, für Ihre Gehirne ist es vielleicht anders. Dann kommt als nächstes das Zentrum. Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist und wie auch mein etwas ungeschicktes Darumhüpfen mit der Untergruppe U zeigen sollte, haben wir bei Zentralisator und Normalisator immer so einen Bezugspunkt. Wir haben einmal die große Gruppe, in der alles passiert, aber wir haben auch etwas, nämlich eine Untergruppe, die zentralisiert oder normalisiert wird. Oder ein kleines Element, was zentralisiert wird. Das heißt, wir haben immer sozusagen zwei Sachen, zwei Parameter, wenn man so will. Die große Gruppe, in der alles passiert und das Ding, mit dem bei Konjugation irgendwas passiert oder halt nicht passiert. Beim Zentrum ist es anders. Beim Zentrum haben wir nur eine Bezugsgröße, nämlich nur die große Gruppe. Das heißt, es muss irgendwas sein, wo in der Definition einfach die ganze Gruppe global angeguckt wird. Und wer erinnert sich noch, was das Zentrum war? Was ist das Zentrum einer Gruppe? Okay. Ich weiß nicht, ob diese Sprachbrücke hilft, aber Zentrum beginnt genauso wie Zentralisator und wenn man an Zentrum oder Zentralisator denkt, sollte im Gehirn das Wort vertauschbar kommen. Denn sich bei Konjugation nicht zu bewegen, ist dasselbe wie mit dem Element vertauschbar zu sein. U, G gleich U bedeutet das gleiche wie U und G sind in der Gruppe vertauschbar. Und deswegen empfehle ich, bei Zentrum, Zentralisator, an vertauschbar zu denken, weil das dabei helfen kann, das, was hier steht, diese Konjugationsschreibweise zu übersetzen in eine andere Art, in eine andere Schreibweise. Und vielleicht finden Sie das hilfreich. Und es kann auch dabei helfen, sich zu merken, dass Zentrum definiert ist. Denn das Zentrum ist definiert als Menge aller Gruppenelemente, die was können. Ein einzelnes Element kann nicht kommutativ sein, deswegen ist diese Sprachregelung irreführend.
Wo A verknüpft mit B das gleiche wie B verknüpft mit A.
Genau. Die kurze Sprachregelung ist, die mit allem vertauschbar sind. Also an der Stelle, wo Sie kommutativ sagen wollten, würde ich einfach nur vertauschbar sagen. Das ist ein Wort, was da sprachlich hinpasst. Kommutativ würde ich grammatisch anders verwenden. Also ich würde nie sagen, ein Element ist kommutativ, sondern ich würde sagen, eine Menge mit Verknüpfung ist kommutativ oder es gilt das Kommutativgesetz. Und das ist dann immer eine normale Aussage. Kommutativ eignet sich deswegen nicht so gut, wenn man nur über bestimmte Elemente spricht oder über eine Teilmenge. Da wird es konkreter und sprachlich einfacher, wenn man darüber spricht, dass Sachen vertauschbar sind. Hier zum Beispiel im Zentralisator von U liegen alle Gruppenelemente, die mit jedem Element aus U vertauschbar sind. Das ist eine andere Art, das zu sagen.
Aber ist nicht dieses U hoch G gleichbedeutend, ich habe G hoch minus 1 mal U mal
ja.
Und
aber wenn Sie jetzt von links mit G verknüpfen, dann sehen Sie U mal G gleich G mal U. Das heißt, die beiden sind vertauschbar. Deswegen sage ich die ganze Zeit, dass es gleichwertig ist. Und deswegen lohnt sich auch die Eselsbrücke. Und je nachdem, ne, wie Ihr Gehirn funktioniert. Wenn Ihr Gehirn das besser kann, U mal G gleich G mal U, nehmen Sie das. Mein Gehirn kann besser mit der einheitlichen Sprache Konjugation umgehen und sich dann einfach die Unterschiede merken. Aber, ne? Alle, wie Sie es meinen. Gut, jetzt gehen wir nochmal zurück. Sie haben das ja im Prinzip. Das Zentrum besteht aus den Gruppenelementen, die mit allem vertauschbar sind. Das heißt, das sind die G aus G für die Welt, für alle H aus G ist, und ich bleibe jetzt wieder bei der Konjugationsschreibweise, Erfahrung gehen. Gleich haben. Und jetzt biete ich Ihnen noch eine Sprechweise an. Vielleicht finden Sie die auch noch hilfreich. Im Zentralisator liegen die Leute, die alle Elemente aus U fixieren. Im Normalisator wird die komplette Untergruppe invariant gelassen, das ist schwächer. Im Zentrum liegen alle Gruppenelemente, die bei Konjugation jedes Gruppenelement fixieren. Das heißt, die machen nichts Interessantes. In der Konjugationswirkung sind die total langweilig. Die halten alles fest, nichts bewegt sich, da findet keine Permutation statt, sondern alles bleibt fest. Und wenn wir wieder diesen Trick hier oben anwenden mit der Umformung, dann sehen wir, die sind mit allem vertauschbar. Das heißt, wenn ich eine Verknüpfung in der Gruppe mache und wenn da ein Zentrumselement beteiligt ist, dann kann ich die Reihenfolge vertauschen. So kann ich das auch machen. Gleichzeitig ist das der Durchschnitt über alle Zentralisatoren von allen Gruppenelementen. Wir können ja mal kurz argumentieren. Wenn ich im Zentrum liege, bin ich mit jedem Gruppenelement vertauschbar, also liege ich in jedem Zentralisator, also liege ich im Durchschnitt. Und jetzt andersrum, wenn ich für jedes H aus G in diesen Zentralisator liege, dann bin ich mit jedem dieser Elemente vertauschbar. Das heißt, ich lasse die alle bei Konjugation fest, also liege ich in dieser Menge. Das ist also wirklich dasselbe. Und kann auch dabei helfen, sich nochmal zu merken, was es ist. Jetzt haben wir also drei Sachen. Wir haben hoffentlich Zentralisator und Normalisator für Untergruppen ein bisschen auseinandergehalten. Wir haben das Zentrum, was keine Bezugsgröße hat, sondern sich auf die ganze Gruppe G bezieht. Das kann irgendwas für alle Elemente. Und das einzige Wort, das mir noch einfällt, was jetzt vielleicht noch in diesem Mix für Verwirrung sorgen könnte, ich weiß es nicht, ist das Wort Stabilisator.
In konjugierten Klassen?
Ja, aber die leben ja woanders. Also in meinem Gehirn jedenfalls. Wir können da gleich.
Bei mir noch nicht.
Okay, wir gehen da gleich hin. Aber in meinem Gehirn leben die in auf unterschiedlichen Straßenseiten. Und der Zebrastreifen ist Bahnlänge gleich beim Sandreinex. Machen wir gleich. Wer möchte jetzt in diesem Mix noch das Wort Stabilisator mit eingeordnet kriegen? Okay. Moment. Für die das hilfreich finden. Das Wort Stabilisator ist da, um ein allgemeines Konzept zu beschreiben, das in Wirklichkeit mit so einem Wort wie Zentralisator spezialisiert wird. Für die, denen das hilft. Also, ich habe eine Wirkung von V auf Omega. Das heißt, G macht irgendwas mit den Elementen in Omega und permutiert die irgendwie rum. Und dann habe ich einen Stabilisator. G Omega, wobei Omega so ein kleines Omega aus Omega ist. Und dieser Stabilisator besteht aus allen Leuten, die in der Wirkung mit dem kleinen Omega nichts machen, sondern es einfach festlassen. Zum Beispiel ganz natürlicherweise mit den Permutationen, die wir halt so kennen, seit wir kleine Babys waren. Und jetzt kann ich mir ein Gruppenelement schnappen und kann gucken, ob das im Stabilisator von irgendeinem Punkt liegt. Dann kann ich zum Beispiel sagen, dass der Dreizyklus 1, 2, 4 im Stabilisator heißt, wenn Omega diese Menge ist und wenn das kleine Omega die Zahl 3 ist, dann liegt dieser Zyklus in die Omega, weil die 3 davon nicht bewegt hat. Ergibt das Sinn?
Ja. Das heißt, wir können jetzt schreiben, Klammer 1, 2, 4, Klammer zu, ist ein Element aus G klein 3. Also ja. Klein.
Genau, wenn G diese Gruppe ist und wenn 3 halt ein Omega ist. Ja. Hier geht es einfach nur darum, dass man eine Sprache dafür hat, abstrakt, dass irgendwelche Elemente in der Menge nicht bewegt werden. Einfach weil man das, wenn man halt so damit arbeitet, manchmal braucht. Und man will nicht jedes Mal in Wörtern hinschreiben, ach übrigens, G bewegt den Punkt Omega nicht, sondern man will irgendwie eine Abkürzung dafür haben. Und man will wissen, dass es eine Untergruppe ist und dass man da irgendwie sinnvolle Theorie mitmachen kann. Deswegen führen wir solche Begriffe ein. Und deswegen führen wir zum Beispiel auch den Begriff Bahnen ein. Bahnen sind nur da, damit wir eine Abkürzung dafür haben, dass man mit der Gruppenwirkung von einem Element zu dem anderen hinkommt. Und damit man nicht jedes Mal sagen muss, ach übrigens, es gibt ein Gruppenelement, mit dem man da und da hinkommt, sagen wir die Linie einer Bahn. So, es sind einfach nur Abkürzungen. Aber das war die andere Straßenseite. Erstmal möchte ich kurz hierbleiben. Wenn wir ganz allgemeine Gruppenwirkung haben, dann können wir mithilfe dieses Wortes Stabilisator darüber sprechen, dass irgendwelche Gruppenelemente irgendwelche Punkte nicht bewegen. Wir wollen einfach nur Sprache dafür haben. Warum das genau Stabilisator heißt, keine Ahnung, sowas wie stabil halten, stabilisieren, festlassen, ja okay. Alle anderen Konzepte sind quasi davon abgeleitet, wenn wir nämlich die spezielle Wirkung einer Gruppe auf sich selber durch Konjugation angucken. Der Zentralisator ist dann einfach ein Spezialfall vom Stabilisator für diese besondere Wirkung. Und dass der einen extra Namen gekriegt hat, naja, wie immer bei uns, dann ist es anscheinend wichtig und anscheinend haben Leute dann damit gearbeitet und wollten deswegen dafür ein Wort haben. Man hätte auch einfach die ganze Zeit weiter Stabilisator sagen können, Stabilisator von X und G. Und es gibt auch Arbeiten, also wissenschaftliche Publikationen, wo das notiert wird oder notiert wurde, bevor die Begriffe sich so getrennt haben. Aber irgendwann hat sich halt etabliert, dass man in diesem Spezialfall Zentralisator sagt und dass man das so oder so ähnlich schreibt. Und dann hat man eben gemerkt, oh, in Gruppen ist dieser Normalisator irgendwie auch interessant. Dafür haben wir kein vergleichbares Konzept hier beim Stabilisator. Das könnte man erfinden, gibt es auch, dann ist es halt der Stabilisator von einer Menge innerhalb von Omega, das geht alles, kann man das machen. Aber da ist es nicht so standardmäßig passiert und hat vor allem dann nicht die Bedeutung erlangt innerhalb der Gruppentheorie wie bei der anderen Gruppe. So, wenn Sie wollen, können Sie sich also merken, das hier ist das Allgemeine, der Stabilisator. Alle anderen Begriffe sind Spezialisierungen für den Spezialfall der Konjugation. Und dann müssen Sie bei diesen drei Begriffen halt noch irgendwie sich Eselsbrücke schaffen oder Bilder oder so, wie die zusammenhängen. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ja.
Und in diesem Sinne sind konjugierte Klassen Spezialfälle von Bahnen.
Dankeschön. Genau dahin wollte ich jetzt. Ich wollte auf die andere Straßenseite gehen und sagen, da passiert genau das Gleiche. Der allgemeine Fall sind Bahnen, also ein Wort dafür, dass Elemente bei der Wirkung zueinander in Beziehung stehen. Man kommt von dem einen Element zu dem anderen mithilfe der Gruppenwirkung und immer dann, wenn das gilt, liegen die zusammen in einer Bahn und genauso sind Bahnen definiert. Und als Spezialfall haben wir konjugierte Klassen für den Spezialfall der Konjugation. Das heißt, konjugierte Klassen beziehen sich auf Bahnen, so wie der Zentralisator eines einzelnen Elements sich auf den Konjugationsator bezieht. Das ist die Analyse. Soll ich das nochmal anschreiben? Ich schreibe es einmal an. Tschüss. Hilft es ein bisschen weiter? Wenn Sie sich daran erinnern, dann haben wir es in der Vorlesung ja auch so aufgezogen. Wir haben zuerst allgemein über Gruppenwirkung gesprochen, Gruppenoperationen, G und Omega, dann hatten wir die Rechenregeln, dann hatten wir Bahnen, dann hatten wir Bahnlänge der Stabilisatorindex, bla bla bla. Und danach irgendwann kam Konjugation und dann kamen auch diese anderen Wörter. Und dann haben wir sogar teilweise angewandt, dass wir vorher schon was über allgemeine Gruppenwirkung gemacht hatten und dass wir deswegen bei Konjugation manche Sachen nicht mehr nachrechnen mussten, weil wir nämlich einfach nur sagen mussten, hey, das ist doch ein Spezialfall von diesen Sachen, über die wir schon geredet haben, also kann man es einfach anwenden. Ja.
Ist die 3 ein Fixpunkt für
den Zyklus 1, 2, 4? Ja, genau. Das ist wieder die andere Perspektive. Also wenn ich aus der Perspektive vom Gruppenelement gucke, dann gucke ich, liege ich im Stabilisator von diesem Punkt? Und wenn ich aus der Perspektive des Punktes gucke, dann frage ich, bin ich ein Fixpunkt für dieses Gruppenelement?
Und eine Bahn ist die Menge aller Fix?
Nee.
Fixpunkte sind dann, wenn es einzelne Mengen
genau. sind. Fixpunkte führen dazu, jedenfalls, also kommt auf einen Fixpunkt wovon. Wenn ich ein Fixpunkt von der ganzen Untergruppe bin, dann bilde ich für diese Untergruppe eine eigenständige Bahn. Und ansonsten sind die Bahnen größer. Wir können ja nochmal hinschreiben, was eine Bahn ist. Wenn ich jetzt wieder im allgemeinen Fall bin, wo die am Omega wird, dann kann ich ja die Bahn von kleinem Omega hinschreiben. Die Notation dafür ist kleines Omega hoch G. G ist die Gruppe, die wird. Und das ist insofern hoffentlich ein bisschen, wie sagt man, suggestiv, als dass die Menge ist aller Bilder von Omega unter den Gruppenelementen. In anderen Worten, kann ich erkennen, ob ein Element aus Omega in dieser Bahn liegt, indem ich nachgucke, ist es möglich, von dem kleinen Omega zu diesem anderen Punkt hinzukommen, mit Hilfe von einem Gruppenelement. Denn die Gruppenelemente vertauschen ja irgendwie die Elemente in Omega, das heißt, ich komme von einem Punkt irgendwo hin, vielleicht bleibe ich auch, wo ich bin, ne? Weiß ich nicht, aber im Zweifel komme ich irgendwo hin. Und immer dann, wenn es möglich ist, zu einem anderen Punkt in der Menge Omega hinzukommen, mit einem Gruppenelement, dann liegen die zusammen in einer Bahn. Denn dieses Omega auf G ist dann ja so ein neuer Punkt. Und wie groß sie sind, das hängt jetzt wieder davon ab, was in einer Gruppe ist und wie die operiert, bla bla. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Sub 4 bin, wenn ich die komplette Sub 4 nehme, dann liegen all diese Punkte 1 bis 4 zusammen in einer Bahn, denn ich komme von überall und überall hin. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel die Untergruppe angucke, die davon erzeugt wird, dann liegen nicht mehr alle in einer Bahn, sondern was für Bahnen entstehen dann?
1, 2, 4 und 3.
Genau, noch genauer, die Menge, die genau 1, 2 und 4 enthält, das ist die erste Bahn, und die Menge, die nur 3 enthält. Das wäre für die Prüfung die ganz korrekte Ausgangsweise. Genau, und warum? Naja, die Menge 1, 2 und 4 bildet eine Bahn, weil ich von jeder dieser drei Zahlen zu jeder anderen komme, indem ich einfach oft genug diesen Zyklus darauf werfe. Und die Zahl 3 liegt alleine in einer Bahn, weil die davon nicht bewegt wird. Genau, und falls Sie in der Prüfung sowas gefragt werden, dann ist wichtig, dass Sie irgendwie sehen oder begründen oder nachrechnen können, wie man von einem Punkt zu einem anderen kommt oder dass sie zum Beispiel begründen können, warum man von einem Punkt zu einem anderen Punkt nicht hinkommt. Hier zum Beispiel, wenn es eine Prüfungssituation wäre, dann wäre eine interessante Frage, warum liegen denn 1 und 3 in verschiedenen Bahnen? Und dann müsste Ihnen da etwas zu einfallen.
Wäre dann eine valide Antwort, weil man sagt, in dem Zyklus 1, 2, 4 wird die 3 nicht bewegt. Somit kann man von der 1 nicht so reinkommt? Oder ist es denn dieses, ich komme von A nach B, ist das falsch in der Prüfung zu sprechen?
In diesem konkreten Fall, wenn das so klein ist und so konkret wie hier, dann ist das in Ordnung. Wenn die Lage komplizierter ist, dann muss man vielleicht die Argumentation noch ein bisschen verfeinern. Aber das können wir üben. Wir haben ja in der Algebra 2 ganz viel Zeit und können dann an einer entsprechenden Stelle nochmal ein Beispiel machen oder am Ende da nochmal solche Fragen klären, die im Workshop natürlich auch. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alles. Ich glaube, wir haben die ganze Liste abgearbeitet, bis auf den Punkt faktorielle Ringe, bei dem ich gefragt hatte, aber dann erstmal niemand was gesagt hat. Und wenn jetzt hier niemand sich dazu was wünscht, dann würde ich sagen, nur müssen die Leute sich sonst nochmal melden. Ja.
Ich hätte noch eine Frage. Also ich würde einen weiteren Punkt auf die To-Do-Liste, die jetzt noch gespürt haben, hinzufügen. Und zwar möchten Sie irgendwann vor Weihnachten, dass es sinnvoll wäre, sich in Algebra 1 ein Arsenal aus Ringen sich auch als Beispiele einzuprägen, welche jeweils mehr oder weniger Eigenschaften aufweisen. Und ja, da würde ich ein bisschen dran arbeiten an meinem Arsenal.
Wollen Sie mir mal ein paar Ringe sagen, die da schon sind? Ich bevorzuge den Ausdruck Zoo oder so. Etwas, was weniger aggressiv klingt.
ZX, Z Wurzel 5i, der Nullring, Z allgemein, ZI, Q als Körper, dann der faktorielle Ring Z, modulo NZ.
Moment, Z modulo N, Z ist kein faktorieller Ring, Sie wollen ein anderes Wort?
Z N mal Z.
Z modulo N mal Z ist ein Ring. Das Wort, das Sie gerade verwendet haben, war als Beschreibung für diesen Ring falsch, weil es da um eine Eigenschaft geht. Ein faktoreller Ring ist ein Ring, der die Eigenschaft hat, faktoriell zu sein. Dieser Ring hat die im Allgemeinen nicht. Sondern was hätten Sie stattdessen sagen müssen? Vielleicht kann jemand helfen.
Faktorring.
Genau. Der Faktorring Z modulo N mal Z. Wunderbar? Ja.
Genau, dann der Ring der invertierbaren Matrizen und dann noch ein.
Wieso ist das ein Ring? Mit was ist das ein Ring?
Na, mit Plus.
Ein Ring braucht zwei Verknüpfungen.
Also man nimmt die invertierbaren Matrizen mit der ganz normalen Addition und dann mit der Multiplikation.
Nee. Die Einheitsmatrix ist da drin, die ist invertierbar. Minus die Einheitsmatrix auch. Die Summe ist die Nullmatrix, die ist nicht invertierbar, deswegen ist unter Addition nicht abgeschlossen. Das kann man.
Ja.
Das ist mit der Matrixmultiplikation auch. Aber da, also für Ring müssten Sie sich irgendwelche coolen Verknüpfungen ausdenken, die mir spontan nicht einfallen. Mit der Addition geht es nicht. Gut, ist nur Ring.
Aber dann hätte ich noch einen Ring, und zwar mit 2 Kreuz 2 Matrizen.
Ja.
Wo in der rechten oberen Ecke eine ganze Zahl steht. Und dann.
Rechts oben?
Genau.
Ja,
dann sind wir ein Nullen und das mit Plus und Mal. Und der besteht nur aus Nullteilern der Ring. Abgesehen von der Nullmatrix.
Genau, das ist ein schönes Beispiel für den Ring mit vielen Nullteilern. Genau, aber der ist kommutativ, hat sogar ein Einzelelement. Genau, das ist ein schöner, ein interessanter Ring. Ja.
Was für ein Einzelelement?
Was für ein Einzelelement?
Null.
Also, wenn die Multiplikation, das ist A, Moment. Die Multiplikation ist. Nee, es gibt kein Einzelelement. Nee, es gibt keins. Ich dachte an 0, 1, 0, 0, aber das funktioniert nicht. Weil. Augenblick. Was haben wir nochmal gesagt? Also Nullteiler ja, aber ich denke gerade über die Matrixmultiplikation hier.
Die Matrixmultiplikation?
Ja.
Und das.
Es kommt immer die Nullmatrix raus, egal was ich da verknüpfe, deswegen kann es kein Einzelelement geben, denn es gibt da drin ja Matrizen, die nicht die Nullmatrix sind. Ja, okay, ja, stimmt. Kommutativ aus langweiligen Gründen, ohne 1 und alles außer der Nullmatrix sind Nullteile. Das ist ein interessanter Ring. Gutes Beispiel. Ja, gutes Beispiel für den Zoo. Ja, ich war gedanklich bei dem hier, der so ähnlich aussieht, aber der andere Eigenschaften. Und der hat eins. Ja, genau. Ja, und es lohnt sich wahrscheinlich, die alle viermal anzugucken, je nachdem, wo der Eintrag ist, um zu schauen, was die für Eigenschaften haben. Ah. Ja, Matrixring sind gut. Und das ist doch schon ein ziemlich großer Zoo. Ich würde sagen, es fehlen vielleicht noch Polynomringe über Körper. Einfach weil ich gerne nach empirischen Ringen frage und weil dann gut ist, wenn man mehr als ein Beispiel kennt und man sollte auch mal die Normfunktion dazu wissen. Nullring ist auch toll, weil wir ja vorhin schon gesehen haben, wie wir hier dann in so eine kleine Diskussion gekommen sind, was der Nullring kann und was er nicht kann. Also da kann man auch noch vorreden. Aber da haben Sie schon einiges. Schön. Genau. Ich glaube, zu allen würden mir auch Fragen einfallen, die leicht und welche die schwierig zu beantworten sind. Ja, das auch noch gut. Fehlt Ihnen irgendwas? Haben Sie irgendwo eine Stelle identifiziert, an der Sie gedacht haben, oh, da brauche ich noch ein Beispiel und ich habe noch eins?
Ja, und zwar wollte ich zu Faktoring wissen, ob die jetzt weil ich das jetzt spontan nicht wirklich durchgerechnet hatte, ob das jetzt Integritätsbereiche faktoriell auf Ideale hängen. Also in welche?
Faktoring von Z? Ah, da kannst du den Publikumsjoker ziehen. Das wissen wir Leute. Was für Eigenschaften haben diese Faktoren? Ja.
Es kommt, glaube ich, auch an, was das N für eine Zahl ist.
Definitiv.
Wenn es eine Primzahl ist, hat es auch Eigenschaften, weil es jetzt keine Primzahl ist.
Das stimmt, genau.
Jetzt ist bloß noch die große Rätselfrage. Was war, also 1 ist ein euklidischer Ring.
Sie meinen, wenn hier 1 steht?
Nee, also diese eine Gruppe, entweder, also jetzt, die tun sie jetzt in zwei Geschmacksrichtungen aufteilen. Die, wo bei n ist eine Primzahl.
Ja.
Und die n ist keine Primzahl.
Ich würde noch ein bisschen mehr spezifizieren. Ich würde sagen, n ist zusammengesetzt, ist die andere Geschmacksrichtung. Und dann muss man auch so Spezialfälle angucken, wie n ist 0, 1 oder minus 1. Ja, aber ansonsten bin ich total bei Ihnen. Also, wenn n eine Primzahl ist, erste Geschmacksrichtung, dann sind das sogar Körper. Insbesondere bei euklidisch Darab. Wenn n zusammengesetzt ist, was ist dann los? Wenn n, das ist 4, 6, 10.
Und dann haben die Nullteiler.
Dann haben die Nullteiler, genau. Das heißt, wir sind schon mal relativ weit unten in unserer Hierarchie. Die sind aber immer noch kommutativ und sie haben auch immer noch ein Einzelelement. Das heißt, sie sind nicht ganz blöd. Aber es sind keine Integritätsbereiche und auch nichts darüber. Also merken, die Geschmacksrichtungen sind sehr weit weg voneinander. Und dann gibt es noch die Spezialfälle, wo n 0, 1 oder minus 1 ist, bei der Ziehen darüber noch abzubilden. Hatten wir auch schon mal in einer anderen Fragestunde, glaube ich. Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber ja, deswegen habe ich mich so gefreut, dass Sie die in Ihrer Sammlung haben, einfach weil man an denen so viel machen kann. Und schöne Prüfungsfragen sind dann zum Beispiel sowas wie, ja, ich fange an mit Z, jetzt gehe ich in den Polynomring Zx, jetzt gehe ich in den Faktoring Z modulo n mal Z. Was für Eigenschaften sind, haben die denn gemeinsam und was ist unterschiedlich? Und da, allein darüber können wir eine halbe Stunde reden. Genauso wie man dann sagen kann, ja, jetzt gucke ich mir noch Zi an, der ist ja auch so ähnlich. Kann man auch wieder schauen, was hat der mit Z gemeinsam und was ist anders. Ja, allein das. Sie sehen schon, in der Prüfung kann man kann nur so wenig fragen, man hat nur so wenig Zeit. Hat Ihnen das weitergeholfen? Für Ihren Zug?
Und wie wäre das denn? Mehr oder weniger? Und wie wäre das jetzt, wenn eine Primzahl, also nicht zusammengesetzt wäre?
Wenn eine Primzahl ist, ist das ein Körper. Und wenn n 0, 1 oder minus 1 ist, dann passieren nochmal Sondersachen, die ich jetzt nicht ausführe, weil wir darüber schon gesprochen haben und weil sie da erstmal alleine überlegen sollen. Aber die Hauptgeschmacksrichtungen sind prim und zusammengesetzt. Ansonsten schauen Sie gerne und wenn Sie irgendwo in irgendwelche Ecken laufen, wo Ihnen noch ein Beispiel fehlt, dann können Sie auch gerne mal fragen. Noch mehr? Wow, okay. Danke, dass Sie so lange durchgehalten haben. Danke für die vielen Fragen. Und wenn Ihnen noch mehr einfällt, dann wissen Sie ja, wo ich bin. Ich gehe jetzt und kümmere mich um den Prüfungskram und schreibe die, setze die Ankündigung rein und lade das Audio hoch und so. Okay? Ja? Gut, dann mache ich jetzt alles aus. Dankeschön.